Hallo, ihr Eiersteine und hallo, liebe Katzensäcke. Seid herzlich willkommen beim Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher. Jenny, wir hatten kurz vorher, bevor wir aufgenommen haben, über die Begrüßung gesprochen. Du hast gesagt, mal gucken, ob ich drauf komme.
Ja, also es war auf jeden Fall, die Eiersteine auf jeden Fall dabei. Genau. Und dann war es noch ein anderes, das habe ich jetzt aber instant vergessen. Also ich hätte es dir vorher sagen sollen, damit wir es jetzt beide noch wissen. Aber ich werde es bei der Besprechung, ich noch drauf kommen. Da gab es noch so einen Satz, den hatte ich eben noch parat. Jetzt müsste ich in meinen Aufzeichnungen
blättern. Kommt wieder.
Der kommt wieder. Aber ja, also die Eiersteine auf alle Fälle.
Obwohl, ich glaube, sonst, wenn man es hört, kommt man nicht unbedingt drauf. Also ich habe mir auch zwischendurch, mache ich mir halt immer Notizen und sammle schon irgendwie beim Lesen, ob mir da was Schönes für die Begrüßung einfällt. Und also ich gebe zu, Katzensäcke, wüsste ich jetzt gar nicht mehr, an welcher Stelle, habe ich mir aber zwischendurch aufgeschrieben.
Ja, doch, glaube ich, irgendwo wird es dann gesagt.
Ja, ich habe es daher, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, das muss doch.
Nee, das stimmt, also da kommt man eher mit den Eiersteinen wahrscheinlich drauf.
Also es ist was anderes, als hätte ich jetzt gesagt, liebe Schwarzbärte.
Ja, Schwarzbart mit Sonnenbrille.
Genau.
Nee, war das nicht rot? Nee, war Schwarzbart, ja. Weil irgendwann kam das nochmal als Hommage vor und dann war das ein Rotbart. Aber es war in dem Fall war es ja Schwarzbart mit Sonnenbrille. Ja.
Genau, aber das ist es heute nicht. Wir sprechen gleich über was anderes. Aber erstmal will ich deine drei Fragezeichen oder deinen drei Fragezeichen-Moment der Zeit, wo wir ohne einander waren, wissen, wenn es denn was gab.
Tatsächlich hatte ich welche. Und zwar waren wir letzte Woche in Weimar und da gibt es tatsächlich ein Thalia, aber in Erfurt nicht. Ja, so. Das heißt also, es war meine Chance, nachdem wir im Schillerhaus waren und in der Caspar-David-Friedrich-Ausstellung.
Oh, habt ihr Hochkultur gemacht, ne?
Haben wir, genau. Und da habe ich meine Gelegenheit genutzt und bin nochmal schnell rüber in den Thalia geflitzt. Und habe mir drei paar neue Socken geshoppt, die ich unbedingt wollte. Und zwar habe ich jetzt die schwarze Katze, die flüsternde Mumie und den Karpatenhund muss ich mir natürlich ja in Anlehnung an unsere letzte Besprechung schnappen.
Sehr, sehr gut. Also Thalia hat auf uns gehört. Endlich mal. Und hat sich ein bisschen bemüht. Ist lustig, ich habe nämlich auch die schwarze Katze bekommen. Meine Schwester war in Köln, da ist auch ein großer Thalia. Und die hat mir die schwarze Katze mitgebracht. Und die sind wirklich schön.
Die sind toll. Also ich finde auch die
Qualität ist noch mal besser geworden. Vielleicht auch, weil die jetzt neu sind und die anderen sind schon ein paar Mal gewaschen. Und ich habe mir diesmal vorgenommen, also die neuen kommen auf jeden Fall nicht in Trockner. Bei den anderen hatte ich mir angewöhnt, weil die den Trockner gut überstanden hatten, dachte ich. Aber sie werden doch ein bisschen ein Hauch kleiner.
Ja, das Problem ist ja, vorsichtig sein.
Ich stecke ja deshalb Socken in Trockner. Ich weiß, das soll man nicht wegen der Gummizüge und so. Aber dadurch, dass ich habe ja Katzen und gerade an Socken sind immer sehr viel Katzenhaare und die kriegt man nicht gut weg. Und deshalb, aber der Trockner kriegt die schon besser weg. Aber gut, und also die neuen muss ich dann irgendwie mit dem Kleberoller irgendwie abrollern. Also die neuen, habe ich schon gesagt, kommen auf gar keinen Fall in den Trockner.
Ich habe meine erstmal gestern alle in den Trockner geschmissen. Aber vielleicht mache ich das jetzt auch nicht mehr, jetzt wo du das gesagt hast.
Wenn die dir einen Hauch zu groß sind, dann ist es ja okay. Aber ich habe so gemerkt, ich hatte so ein paar, die gingen, oder meine Füße wachsen.
Ja, die wachsen Leben lang. Ich glaube, Füße und Nase.
Also nicht, aber ich dachte nur, wenn man schwanger ist,
Ohrläppchen. Und die Ohrläppchen, ja. Also jetzt nicht aber so, dass man dann irgendwann hier solche meterlangen Ohrläppchen hat, gell, aber.
Also ich hörte nur von meiner Cousine, die jetzt ein Baby gekriegt hat, Füße größer. Und ich so, ja, aber das geht doch wieder weg. So, und sie so, nee, es kann auch so bleiben. Bis zu einer Größe. Ich so, Zähne verlieren, Füße größer.
Das ist alles merkwürdig. Oh. Nee, aber tatsächlich habe ich bei den drei Socken, also erstmal bin ich in Thalia, wollte bezahlen, weil mein Portemonnaie weg, hatte ich das da in der Ausstellung verloren. Bin nochmal zurück, habe gesagt, ist hier vielleicht ein weißes Portemonnaie abgegeben worden? Und der Mann, wie sieht es denn aus? Ich so, weiß.
Weiß?
Und dann sagt er so, so nach dem Motto, wie will ich denn jetzt beweisen, dass es meins ist? Ich so, da ist mein Ausweis.
Weil da noch fünf andere Frauen, die rumlaufen, die auch ein weißes.
Da ist mein Gesicht drauf, auf diesem Ausweis. Ja, wie heißen Sie denn? Sag mal, gib jetzt das Portemonnaie her. Ich war schon richtig sauer.
Oh komm, er war gewissenhaft.
Ja, natürlich. Aber hat ein Zinnober gemacht. Ich so, ich bin einfach nur froh, dass das Portemonnaie da ist. Und dann bin ich rüber und dann habe ich mir die Socken geholt und dann habe ich festgestellt, als ich zu Hause war, hatte ich mir bei der schwarzen Katze tatsächlich die falsche Größe geschnappt. Also es war dann wirklich zu groß.
Nee, und die haben auch so längere Bündchen. Das ist
genau. Und dann habe ich gesagt, nee. Und da habe ich eine ganz liebe Kollegin, Freundin, die in Weimar wohnt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, kannst du mir bitte die Katze nochmal umtauschen? Und sie schickte mir dann später von meinem Kassenzettel so ein Foto und da war nicht alles drauf gedruckt. Und dann hieß es dann die flüsternde Mu und die schwarze Katze.
Und eine Mäh.
Da haben wir erstmal ein bisschen drüber gefeiert. Und dann hat sie mir meine Katze mitgebracht am Montag und jetzt trage ich sie.
Ich habe die Schlange, die Katze hängt noch auf. Jetzt, das dauert ja auch länger. Die muss ja jetzt eine Woche auf der Leine hängen. Aber die Katze hängt unten im Keller. Oh Gott, aber da habe ich dafür jetzt die alte Schlange, habe ich jetzt an den Füßen. Das ist eine meiner ersten.
Das erinnert mich so ein bisschen, wenn die Katze irgendwo hängt an hier Kappen des Bösen. Come in.
Oi. Nee, ich hatte das nicht, aber das ist lustig. Wir hatten wahrscheinlich zeitgleich genau die gleichen Momente. Da merken wir wieder, dieses Schwestern-Ding ist so. Aber bei mir war es ein bisschen anders. Also ich bin auch noch mal rein in Thalia und habe gesagt, so, guck mir den alten Ständer an und denk, es ist ja einfach nichts passiert. Dreh mich um. Da stand ein komplett neuer Ständer. Und ich so, ja, so. Und dann habe ich mir den mal komplett vorgenommen. Aber ich glaube, ich hatte einen doofen Tag, weil bei mir war es nämlich anders. Also erstmal habe ich diese Karpatenhund-Tasche gesehen, die ich ja in einem Video, glaube ich, beim letzten Mal kurz erwähnte, dass ich so in so einem Schwenk so eine Tasche sah und denke, wow,
stimmt,
Karpatenhund-Tasche kaufe ich sofort. Dann habe ich mir die etwas genauer angeguckt und dachte, wow. Und ich fand für 25 Euro, ehrlich gesagt, war die mir zu teuer und die war so ein bisschen blass. Auf jeden Fall habe ich sie halt nicht gekauft. Und dann dachte ich, ja, neue Socken und es sind voll geile Folgen, ich liebe sie. Und dann habe ich mir die so angeguckt und also ich liebe die Mumie wirklich. Also wirklich, wirklich, wirklich. Wir haben sie ja hier auch schon besprochen. Aber dann habe ich mir die so angeguckt und dachte, also, aber der Fußteil ist irgendwie so unsexy. Weil das ist ja auch alles nur so Gewaber. Und auch bei dem Geist, dachte ich, unten sind doch nur Quadrate. Das sieht aus wie ein Hochhaus. Und das war mir auch zu grün. Also ich weiß nicht, ob ich...
Hey, den grünen Geist, den gab es bei mir gar nicht.
Es gibt bei uns auch noch den grünen Geist. Karpatenhund gibt es ja schon länger, die habe ich ja auch schon. Grünen Geist gibt es auch. Aber das Grün von diesem durchscheinenden Fenstern ist sehr grün. Und du siehst halt an dem Fuß wirklich nur so Streifen.
Okay, aber ich muss sagen, bei der Mumie mag ich die Farben. Ich mag dieses Beige.
Echt?
Ja, fand ich auch so, vor allen Dingen am Fuß fand ich es richtig, richtig stark.
Also, wenn ich wieder Alkohol trinke, vielleicht saufe ich sie mir dann schön. Aber irgendwie, ich habe ja schon Probleme mit dem tanzenden Teufel. Habe ich zweimal, weil meine Schwester hatte mir letztens welche geliehen und dann habe ich die mir nochmal gekauft. So und so am Fuß finde ich den am langweiligsten mit.
Also was ich nochmal bräuchte, die sind mir jetzt inzwischen durch vieles tragen, der Phantomsee, die finde ich ja am besten.
Die finde ich auch am besten und davon ist immer noch eine unterwegs. Die ist wieder auf Weltreise. Ich habe schon alle Bettwäsche, dachte ich, einmal durch. Ich habe auch letztens die Sommerbettwäsche schon mal durchgeguckt, also irgendwo, oder ein Nachbar hat sie geklaut, keine Ahnung. Aber da werde ich mir, glaube ich, nochmal ein neues Paar gönnen. Und dann habe ich so eine in Reserve. Vielleicht ist es gut, wenn man immer noch eine dritte hat.
Es kann nie schaden.
Also ich muss sagen, die Katze fand ich wirklich von der Farbgebung am schönsten. Es würde auch als cool durchgehen.
Ja.
Aber also das mit dem Pink und dem Schwarz und dem Weiß fand ich super.
Ja, es ist auch irgendwie, ja genau. Also ich habe auch so ein bisschen an eine Kuh gedacht.
Ja, ne?
So, und weil aber dann dieses Pink dann so durchkommt und dann man doch so am Knöchel dann die Katze so hat. Also das macht natürlich dann...
Die ist mega. Aber ja, meine Schwester und ich waren da relativ ähnlich mit unseren Geschmäckern. Sie fand auch die Katze am besten und die anderen so... Mhm. Also erst so, yeah! Und dann so... Ja. Aber ich denke nochmal drüber nach. So.
Also
aber was auf jeden Fall schön ist...
Mumie.
Ja, also ich glaube, ich müsste die Mumie auch nochmal, aber... Also jetzt warte ich, ehrlich gesagt, farblich auch auf den Fluch des Rubins, weil das mit dem Pink, ich habe im Moment auch so einen Hang zu etwas leuchtenden Farben. Und ich, also gut, heute nicht, heute ist wieder so Black Day, auch wegen unserem T-Shirt. Aber mal so Farbtupfer. Ich habe mir auch letztens einen Barbie-pinken Mantel gekauft. Also wirklich Barbie. Hatte ich auch schon einen Tag an, wo es letzte Woche war bei uns so einmal kurz 18 Grad und dann dachte ich, kann ich anziehen. Und ich dachte, den muss ich haben. Den gab es auch noch in Grau, aber sonst kaufe ich ja immer Grau und Dunkelblau und Schwarz und so. Ja. Aber jetzt mal mehr Farbe.
Ja, es wird Frühling, da kommt wieder mehr Farbe rein. Da haben wir auch Lust auf Farben, finde ich gut.
Finde ich auch.
Ja.
Ja, sonst noch ein Drei-Fragezeichen-Moment.
Nö, außer, wollen wir schon zu den Reaktionen kommen oder hast du noch einen?
Nö.
Nö. Also wir haben wieder
gerne E-Mails du gekriegt. Reaktion. Also,
oh ja. Vielen, vielen lieben Dank für die E-Mails, die uns erreicht haben. Es hat sich nämlich die Annika gemeldet, die sich sehr über unsere Karpatenhund-Episode gefreut hat. Und hat dann auch erwähnt, dass sie uns bei einer 30 Kilometer Wanderung in Thüringen, also danke, hier in der Heimat, war sie unterwegs hier, bestimmt am Rennsteig, ist den Rennsteig bewandert und hat uns dabei gehört. Und da haben wir sie quasi begleitet. Das fand ich sehr, sehr schön, dass wir sie beim Wandern begleitet haben. Und auch der Georg hat sich mit sehr überschwänglichen Karpatenhundlob gemeldet, weil das auch eine Folge ist, die er sehr mag. Und hat uns sehr, sehr viele Folgenwünsche offeriert, die ich jetzt gar nicht hier alle aufzählen möchte. Wo ich sage, danke Georg, also wir lassen uns ja gerne immer mal inspirieren. Kann durchaus sein, dass wir den einen oder anderen Wunsch dann auch zufällig, sage ich mal, erfüllen. Denn eigentlich so, wir haben unseren kleinen Plan schon, aber das ein oder andere Mal lassen wir uns vielleicht auch nochmal umstimmen, falls da nochmal irgendeine Idee kommt, wo wir sagen, jo, das schalten wir jetzt vorne dran oder so, weil das ist... Haben wir gar nicht
genau
gedacht vielleicht oder
da
so.
Würde ich kurz einwerfen, wir hatten doch, ich glaube, in der Karpatenhund-Folge war doch auch mal der Wunsch bei den Reaktionen, wir könnten ja auch mal, wenn wir wieder Quickies machen wollen, könnten wir ja auch jetzt diese kurzen von Rewe machen.
Ja, richtig.
Das ist natürlich als Idee ganz schön. Ich habe jetzt auch den verfluchten Flamingo, auf jeden Fall das mit dem Flamingo gelesen.
Ja,
ich habe den fand ich auch ganz gut. Das Problem ist ja, dann hätten wir ja nur das Buch. So, also solange die das nicht vertonen, fällt es so ein bisschen raus. Wir können da am Rand mal drüber sprechen, aber das macht ja, also ne, wir wollen ja auch immer, wie wurde das dann auditiv umgesetzt? Das hätten wir ja bis jetzt noch nicht. Von daher würden diese Quickies da erstmal rausfallen. Deshalb war das ja so toll bei den Kurzgeschichten, weil es die ja auch schon gesprochen gibt.
Genau.
So, da nur nochmal als Reaktion meinerseits, als ich es jetzt gelesen habe, dass das eine, wie gesagt, eine schöne Idee war, aber wir es wahrscheinlich nicht machen.
Genau, richtig.
War aber gut. Also das mit dem Flamingo kann ich empfehlen.
Ja, ich muss die auf jeden Fall alle auch noch lesen. Ich habe die ja auch alle stehen und muss das, also sage ich zwar jedes Mal, aber die
Hausaufgaben musst du nicht, kannst du aber.
Werde ich noch machen und nachreichen. Nee, habe ich auch Bock drauf, weil ich mir denke, der Andreas Ruch, der kann schreiben. Also ich habe ja auch seine anderen zwei Fälle, die er da schon, also die Geisterfrau und auch den schwarzen Fluch. Ich bin da sehr angetan, also von seiner ganzen
Schreibweise. Und ich mochte jetzt gerade an dem Fall, dass da wirklich das Rätsel im Zentrum stand. Also da war jetzt wenig, ist ja auch relativ kurz, sind ja nur so 60 Seiten oder so, da ist jetzt nicht so viel Schischi und Nebenhandlung drumrum, sondern da war jetzt wirklich Rätsel, 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 Rätsel. Also wir kommen rein, Rätsel, Rätsel, Rätsel und dann sind wir auch relativ flott hinten wieder raus. Also das war so, also das fand ich auch mal ganz schön.
Cool. Ja.
Jo, und das kann man wirklich mal zwischendurch so...
Kannst du mal so wegsnicken dann, ja?
Ja, nicht wirklich. Ich habe 3 Abende gebraucht im Bett, aber Bett ist ja auch schwierig mit...
ich wollte gerade sagen, das ist ja dann immer Gefahr, dass man dabei einschläft.
Und was ich lange nicht hatte, ich habe lange nicht im Bett Papier gelesen, sonst halt immer irgendwas, was eine eigene Beleuchtung hat. Ich musste echt gucken, wie machen wir das denn jetzt mit der Lampe, damit ich noch genug Licht habe. Aber ich habe auch zu Weihnachten noch so eine kleine Anklipp-Leselampe gekriegt. Notfalls hätte ich da noch nachhelfen können.
Das
ging dann
cool.
Aber ging dann aber so. Aber selbst da merke ich so, hä, das war
ich
doch mal
anders. Ich hätte es noch Stirnlampe noch vorgeschlagen.
Genau. Dö. Bam. Und da einschlafen ist auch sehr gemütlich mit.
Ja.
So eine
Das ist eine Sturmlampe in mir Sicht. Oh Mann.
Nein, und die letzten Sachen, die ich im Bett gelesen habe, waren halt immer über einen E-Book-Reader oder so.
Ja.
Und da kann man ja auch die Größe von der Schrift größer machen und die Beleuchtung. Also nicht, dass ich das brauche, aber könnte.
Man könnte, wenn man bräuchte. Sehr geil. Nee, das war jetzt erstmal alles.
Das war alles an Reaktionen?
Ja, genau. Also vielen Dank. Also, behäuft uns weiter.
Genau. Also ich habe jetzt nur gehört, also auch mehrere, die den Karpatenhund gelesen haben, von uns gehört haben und fühlten sich da gut bedient und abgeholt.
Ja.
Als sie viele natürlich gesehen haben, über 4 Stunden. Also ich höre immer wieder, ich würde den ja hören, aber der ist zu lang. Und ich denke, ja, könnt ihr ja auch unterbrechen, müsst ihr nicht am Stück hören, ist ja nicht live. Aber viele sagen halt, sie hören es halt zum Einschlafen, dann ist blöd, halt wieder an die richtige Stelle zu kommen. Das verstehe ich auch, deshalb höre ich zum Beispiel Podcasts gar nicht zum Einschlafen, genau aus dem Grund. Wenn ich so eine TKKG-3-Fragezeichen-Folge kann ich ja mal wieder von vorne anfangen. Also ich habe ja schon von manchen erzählt, die begleiten mich einen ganzen Monat.
Ja, genau. Also mir ging das gestern, ich habe dann gestern zum Einschlafen nochmal unsere Folge heute nochmal gehört, weil ich nochmal dann das ganz präsent haben wollte, aber... Ich bin an Stellen schon wieder also eingeschlafen, wo du mir dann nachher helfen musst, weil ich einfach nicht mehr genau weiß, wie es im Hörspiel dann ist.
Das ist total lustig, weil das wollte ich nämlich, bevor wir mit der Folge anfangen, auch erzählen. Das war halt auch ein Grund, warum ich diese Folge gerne mal besprechen wollte. Ich fand das Hörspiel, fand ich immer super. Aber ich glaube, dass ich das, bevor wir das hier besprochen haben, nie zu Ende gehört habe. So, ich bin immer an irgendeiner Stelle weiter hinten wach geworden und dann dachte ich so, hä? Habe ich aber anders in Erinnerung. Und das hatte ich an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen Erinnerungen. Also so ich und meine Erinnerung kannst du auch nichts drauf geben. Und ich vermute ja, ich hab vermutet, dass eine total geile Geschichte mit einem schönen Twist dahinter steckt. Ich weiß aber nicht welcher. Und dann habe ich gedacht so, vielleicht müssen wir das mal besprechen, weil dann höre ich das Ding halt mal zu Ende. Und deshalb bin ich sehr neugierig aufs Buch gewesen. Und ich glaube, also zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt angefangen habe, kannte ich den Schluss nicht.
Oh, krass.
Und das nehme ich jetzt auch so ein bisschen gleich mit in die Besprechung mit rein.
Das ist ja super. Ich bin auch total gespannt.
Also
sehr, sehr gespannt.
Aber das, ne, also man kann ja auch mal mit solchen Erwartungen so, wusstest du als jetzt, also bevor wir angefangen haben, bevor du das gelesen hast, wusstest du alles?
Nein.
Okay, das ist, siehst du, das ist doch super.
Ich habe das einmal gehört, das Hörspiel. Also wir können ja jetzt nochmal, also ihr habt ja schon gesehen, worum es geht. Also wir werden uns jetzt mit dem verschollenen Piloten auseinandersetzen. Und ich kannte das Hörspiel, weil ich es einmal gehört habe, also als ich alles einmal durchgehört habe.
Das gilt ja fast gar nicht.
Und dann wusste ich gar nichts mehr. Und ich wusste nur noch, ich habe das dann so ein bisschen, glaube ich, verwechselt mit einem anderen Fall, wo sie auch irgendwie so ein Flugzeug gefunden haben oder so. Aber da ging es dann auch nicht so wirklich um den Piloten oder so.
Ja.
Und hatte dann irgendwie also eine ganz andere Geschichte auf dem Schirm. Und dann war ich ganz neugierig. Also ich muss ja sagen, ja, aber das würde jetzt das Feedback schon zu weit vorweg.
Nee, lass uns damit noch warten.
Genau, aber wir können ja erstmal drüber sprechen, dass es uns Ben Nevis
richtig
gegönnt hat. und zwar von 2012 ist der tatsächlich schon, muss man sagen. Es ist eine der neueren Folgen, sage ich mal, aber auch schon wieder einer der älteren Folgen. Also es ist so, wie man es nimmt. Ich glaube, die 165, habe ich das richtig
gesehen? Nee, 163. Da ist Buch und Hörspiel gleich. Alles davor klar. Hatten wir den Fußballteufel und danach hatten wir Schatten des Giganten.
Schatten des Giganten.
Ist auch eine ähnliche Location, so auch draußen und so ein Bergmassiv und so, da sind sie in einer ähnlichen Ecke. Und Fußballteufel meine ich es auch irgendwie, dass sie so draußen mit so, da sind da auch Höhlen wichtig, da sind sie so viel draußen, sag ich
jetzt mal.
Der ist
auch echt gut, also ich muss sagen, dass der wird ja eingebettet von zwei ziemlich coolen Folgen, auch wenn der Fußballteufel...
Es steckt Fußball
auch
drin.
Wenn da Fußball drin steckt, aber es hat
ist aber,
so viel
das
mit Fußball
ist,
zu tun.
Die mag ich auch. Also das ist eine sehr, sehr gute Folge. Das ist doch auch, wo wir schon beim Flamingo waren, das ist doch der, ne, wo dieser Junge diesen lustigen Fußball-Trick kann.
Genau,
ne? Ich glaube, irgendwas mit der einbeinige Flamingo
oder
so,
ist auch
den wir Peter lernen.
Genau, richtig.
Genau, und wenn ihr noch mehr über Ben Nevis wissen wollt, weil das ist ja ein Pseudonym, das ist ja im Drei-Fragezeichen-Kosmos, weiß ja keiner so genau, wer Ben Nevis ist, Mann, Frau, wie alt und so, aber er schreibt immer noch aktuelle Fälle, von daher ist noch im Wirken dran. Dann hört euch doch mal ein paar alte Folgen an von uns, die wir schon über Ben Nevis gemacht haben, zum Beispiel Jenny, was ist noch von Ben Nevis, was wir schon besprochen haben?
Fragst du mich, was haben wir denn von Ben Nevis besprochen? Na, auf jeden Fall mit Stefan hier, Höhle des Grauens.
Genau,
das war
zum
ja
Beispiel.
Von Ben Nevis. Und dann hatten wir doch noch einen von ihm. Wir haben doch schon drei, das ist der dritte jetzt.
Gut, dass
oder
du das weißt.
Der vierte sogar schon?
Ja, wir hatten auf jeden Fall, also ich habe
schon
ein bisschen
ein
was erzählt, dass Ben Nevis auch ein Berg in Schottland ist.
Genau, genau. Und ansonsten,
und dass es diverseste Theorien darüber gibt. Guckt doch einfach mal in unsere Historie. Hört euch doch nochmal alle Folgen, wenn ihr sie noch nicht von uns gehört habt. Könnt ihr nochmal alle rückwärts und vorwärts hören. Hier an der Stelle kleine Aufgabe für euch fürs nächste
Richtig,
Mal.
Richtig, und findet heraus, welche Folgen wir von Ben Nevis schon besprochen haben. Könnt ihr uns dann auch nochmal kommentieren oder unsere Erinnerungen auffrischen. Wir haben dann so bei, welche Folge machen wir jetzt? 46? Für uns jetzt? 45?
Warte, nee. Hase, 28.
Oh, nee, ach, 28, ich bin ja schon.
Oder
ja
wenn man die Nullfolge mit, ist es auch 29. Also
ach,
wir, 90, sind Ende
29.
Der, wir sind Ende der 20er.
Das ist heute die Musikfolge, Originalmusik.
Zahl. Nein, das wird, glaube ich, es wird auch unterhaltsam, aber es wird wahrscheinlich, also wenn es was, glaube ich, nicht wird, dann wird es nicht musikalisch, glaube ich, musikalisch.
Nee.
Ist es da nicht.
Gucken
wir uns das kurz das Cover an.
Das Cover finde ich mega gut. Das Cover verspricht echt viel. Ja. Finde ich. Ich finde es sehr stimmungsvoll. Ich mag es. Man sieht dieses alte Flugzeugwrack,
ja,
wie das da so in diesem, ja, schon für die Natur holt sich das wieder zurück quasi. Es ist schon sehr bewuchert, liegt da schon ziemlich lange. Im Hintergrund sieht man die Berge, die aufgehende Sonne, würde ich fast sagen. Das ist nicht die untergehende, ne? Ich denke, es wird ein Sonnenaufgang. Kommt mir eher so von der Stimmung her. Das Licht in dem Flugzeug finde ich recht spannend. Also warum da in dem Flugzeug noch so ein Licht am Brennen ist.
Ich dachte erst, es sei eine Spiegelung, kann aber nicht sein, weil die Sonne ist ja hinter dem Flugzeug.
Genau, genau. Deswegen habe ich jetzt auch gedacht, ja, wo kommt jetzt dieses Licht her? Aber ansonsten finde ich es, mag ich sehr.
Okay, ja, also ich war da etwas weniger enthusiastisch. Also ich finde es auch nicht schlecht, aber ich fand es halt nicht ikonisch. Ich fand es halt irgendwie okay. Das liegt aber auch vielleicht daran, da hat sich der Stil ja mittlerweile geändert. Und ich bin ja schon noch so, ich bin auch covermäßig bei den Alten sehr verhaftet und finde dieses sehr runtergebrochene, vereinfachte eigentlich ganz toll. Ich habe es gemerkt, als ich für den letzten Podcast, da habe ich ja auch gepuzzelt beim Hören. Und habe mich deshalb nochmal stark mit den auseinandergesetzt. Und von diesen hier, also so, dass halt unglaublich viel Grün und Einzelteile dabei waren, das ist halt so bei den späteren. Und dass ich dachte, das ist mir eigentlich zu viel Kleinzeugs. Aber du hast in der Tat recht, stimmungsvoll ist es. Ja.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, und ich denke mir dann so, oh ja, cool, ne, also Flugzeugabsturz, irgendwas, ne, verschollener Pilot, oh, ne, also so an sich macht das schon Lust, also das zu lesen, finde ich, ne, so.
Und,
also allein vom Cover her hätte ich es mir jetzt schon aus dem Regal genommen.
Das stimmt. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich habe ja auch in meinem Das Geheimnis der Bilder, dieses Buch mit den Covern, da gibt es noch einige Vorstudien, die sind aber alle so ähnlich. Da geht nur die Sonne woanders auf und der Ausschnitt ist etwas anders gewählt, deshalb habe ich es gar nicht rausgeholt, weil eigentlich so richtig, also fürs Cover hatten die sich halt schon entschieden, dieses abgestürzte Flugzeug zu nehmen. Mhm. Scheinbar war aber der Titel nicht lange klar. Also es muss auch sowas wie das Gruselhotel oder so, muss auch mal irgendwie im, also dass das Hotel mal titelgebend war und noch irgendwas anderes, was ich jetzt wieder vergessen habe. Aber so, und da haben sie sich jetzt aber dann inhaltlich auf den Piloten kapriziert. Finde ich auch, das ist, wenn ich weiterdenke, ganz spannend.
Ja, finde ich aber auch in Ordnung, ne? Also das ist dann schon, finde ich auch besser, weil so, sag ich mal, so
oder Nebelberge irgendwie so, auch die Landschaft ist ja auch wichtig. Ich glaube, sowas hatten sie auch noch mal irgendwie. Sowas,
obwohl das dann auch schon wieder mit dem anderen Nebelberg wahrscheinlich
das ist richtig
zu sehr kollidiert hätte, ne?
Ja.
Also find ich schon, also Cover und Titel.
Ja, macht neugierig.
Macht neugierig, spricht mich an und dann hätte ich mir auch das zu Gemüte geführt. Ja, auf alle Fälle. Und dann hat man das Buch aufgeschlagen und ich bin ja so ein Kapitel-Junkie und dann werde ich erstmal erschlagen von einer Riesenliste an Kapitel. 21 Stück, Wahnsinn. Das ist echt viel. Das ist, finde ich, sehr viel. Aber das heißt dann auch wieder, dass die Kapitel an sich relativ kurz sind, ne? Was ich ja auch immer ganz okay finde, wo du sagst, du hast nur 5-6 Seiten so pro Kapitel. Das finde ich auch immer ganz gut, weil dann gibt es, wenn es gut klappt, möglichst viele Cliffhanger und dann gibt es halt schöne Übergänge. Ne?
Das vielleicht, ist richtig.
Vielleicht.
Vielleicht,
ja,
vielleicht.
Also das macht's. Und wenn man dann so sich so die Kapitel auch so anguckt, macht es auch schon neugierig, finde ich. Ne? Also dann gibt es so ein paar Kapitel, wo ich denke, alles klar, das könnte spannend werden. Ja.
Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, mir die Kapitel vorher anzugucken, weil manchmal verrät mir das auch was.
Das stimmt,
was ich doch gar nicht wissen will.
Das stimmt. Ne? Das ist dann wirklich, die Spoiler-Gefahr ist da groß. Ne? Da muss man halt wissen, ob man das möchte oder nicht. Ich bin ja so eine, ich kann auch einen absoluten Spoiler kriegen. Also sei das wäre jetzt so ein super Spoiler, wie jetzt, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen für alle, die jetzt zum Beispiel The Sixth Sense noch nicht gesehen haben oder so. Aber hätte mir das jemand vorher schon gespoilert, dann braucht man den Film nicht mehr gucken. Ne? Also das wäre dann schon wieder zu krass.
Das machen sie ja auch nicht und ich andererseits darf ich da auch nicht zu päpstlich als der Papst sein, weil wenn ich das Kapitel lese, sehe ich ja auch vorher die Kapitelüberschrift.
Es ist richtig.
Und manchmal, das passiert mir viel öfter, dann gehen meine Gedanken schon in irgendeine Richtung,
ja,
aber das hat der Autor halt vorher gewusst und dann ist es so eine falsche Fährte.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Sowas mag ich ja sowieso. Ne, wenn man da denkt, aha, na klar, das ist dann
Ich
bestimmt
weiß
wieder
es.
so und so. Und dann ist
Ja,
es
ja.
ganz anders, wo ich denke,
Ja.
ja, Mann, genau, das sowas will man auch dann. Ne? Also
Ja.
willst du ja nicht schon das Vorhergesehene schon vorher wissen. Aber du willst, beim Drei-Fragezeichen-Buch willst du aber trotzdem miträtseln und dich aber auch freuen, wenn du sagst,
Ja.
yo, da bin ich auch drauf gekommen, ne? Wenn es
Genau,
gerade so
ich
bei den
wusste
Rätseln
es.
ist. Genau.
Aber da kommt ja einiges in diesem Fall auf uns zu. Da können wir ja noch ordentlich mitmachen. Aber
So ist
erstmal
es.
sind wir in den Bergen unterwegs. Die drei.
Begegnungen im Nebel und das finde
Ja.
oder Begegnungen im Nebel finde ich schon mal schön, ne? Also das ist ja schon, man macht ja schon gleich erstmal eine Stimmung, ne? Und genau, wie du schon sagst, die sind unterwegs
Sie
im
sind
Auto.
unterwegs in den Ornella Mountains. Da waren wir bis jetzt, soweit ich weiß, noch nicht. Ist auch eine fiktive Bergkette. Die hat sich der Ben Nevis für uns ausgedacht. Und die ist deshalb so speziell, weil die eine subtropische Pflanzenwelt hat. Und deshalb fahren wir halt auch, ist schon ein bisschen feucht, bisschen diesig und so. Und ich weiß, also wer von uns schon mal im Nebel gefahren ist, das ist nicht einfach. Also das, was Peter da machen muss, bin ich schon gleich bei ihm. Aber sie sind mit
Absolut.
einem alten Chrysler unterwegs, den bringen sie im Auftrag von Onkel Titus zu einem Kunden oder auch einem alten Freund von Onkel Titus und wollen bei der Gelegenheit auch gleich mal ein bisschen Urlaub machen. So ist eigentlich der Plan.
Richtig, weil die Kelly ist nämlich an einem Bergsee mit ihrer Klasse hingefahren. Die macht irgendwie ein Biologie, Seminar, Referat, wie auch immer. Und dann sind die da hingefahren und da wollen sie sie dann im Anschluss noch besuchen. Und da ist natürlich Peter besonders motiviert, das Auto schnell wegzubringen, damit er da nicht weiter da ja, im Nebel rumstochern muss. Ja.
So, genau, der hat auf jeden Fall eine ziemliche Motivation, da möglichst schnell irgendwie den Wagen abzugeben. Sie müssen aber scheinbar durch diese Ornella Mountains, weil es wohl der schnellste Weg ist, irgendwie so. Und die sind auch noch nicht mit Navi, sondern mit Karten unterwegs. So,
Genau.
und dann wird es irgendwann Peter auch zu doof mit der Fahrerei und Bob übernimmt im
Im Buch,
Buch.
genau.
Genau. Im Hörspiel übernimmt Bob nicht, aber die Szene ist genauso. Also die sitzen im Auto und schnauzen sich die ganze Zeit an, weil es ist halt ganz schön stressig in diesem Auto, weil die sehen nichts. Der eine sagt, geh nicht so schnell, der nächste sagt, pass doch hier auf. Und also da ist schon Dampf im Kessel, würde ich sagen, bei den drei Jungs.
Und ich finde es
Ja.
im Hörspiel sehr anstrengend, muss ich sagen.
Ja.
Also ich finde das wirklich, also da sind die wirklich richtig pisst. Das kommt
Ja.
im Buch nicht so rüber, ne? Dann ist es eher wirklich
Noch
nur, sei,
nicht.
sei vorsichtig und ne, und dann aber, dann ist Peter dann irgendwann pisst, weil das würde mich dann auch aufregen, wenn alle plötzlich,
Ja.
ne, aber selbst unter Anspannung sagst du, dann sollst du lieber jemand anders machen, wenn Bob dann quasi übernimmt, ne? Aber das finde ich im
Zumal es ist ja ein
Hörspiel.
fremdes Auto. Es ist noch nicht mal das eigene, man muss
Richtig.
aufpassen. Ich glaube, Onkel Titus wäre ziemlich, also fände das nicht gut, wenn die da jetzt irgendwie noch eine Macke reinmachen ins Auto. Von daher mit einem fremden Auto in einer fremden Umgebung ist es nebelig. Da wäre ich
Super.
vielleicht auch, ne, ein
Na klar.
bisschen angespannter. Du hast recht,
Ja.
ich finde aber, also in beiden Fällen zicken sie ordentlich rum. Im Hörspiel ist aber keine Rede von Kelly. Da geht es halt nur
Nee.
ums Autofahren.
Ist auch vollkommen okay. Also das ist ja auch das, wo ich sage, dass weil im Buch zieht dann Bob auch noch den Peter ja noch so auf und ärgert ihn und so, dass Kelly doch schon längst hier mit ihrem Biologielehrer
Ja. Ah, das kommt auch
da
später
ach
nochmal. Da,
so.
genau, das kommt gleich noch so ein bisschen.
Aber der
Justus ist
Nebel
mit
wird
dem
auf jeden
Ka
Fall immer dichter, ne?
Ja,
Also
der
das
Nebel
ist.
wird immer dichter. Und da denke ich so, ha, ne, Nebel ist ja ein gern benutztes Motiv bei den drei Fragezeichen. Wie du gerade sagst, ne? Der Superpapagei zum Beispiel auf dem Friedhof, der Nebelberg. Es ist halt auch eine, ja, es ist so eine ganz fiese, diffuse, Geschichte mit dem
Nebel
Nebel.
macht immer gleich eine tolle Stimmung. Also du kommst da einfach rein und
Ja.
weißt genau, oh krass, es ist total neblig und das ist immer irgendwie ein bisschen auch unheimlich. Und sie haben es ja auch nicht, also im Hörspiel, ne, sagt ja auch Bob, ja, Titus hat doch gesagt, wir schaffen das bis zur Dämmerung. Also es ist ja auch noch schon dunkel, ne? Also das ist ja dann immer eine Szenerie, die einfach dazu prädestiniert ist, dass irgendwas passiert. Und dann kommt es ja, wie es kommen muss, im
Dann
Hörspiel
passiert
auch
auch
im
wirklich
Buch.
was? Genau.
Rumpel,
Sie
rumpel, bums, bums und oh Gott, wir haben was überfahren. Und Justus,
Genau.
hoffentlich war es kein Tier. Ja, was denn? Soll es sogar ein Mensch gewesen sein oder
Ja,
was?
ja.
Ja, ist so geil.
Das ist, also das ist eine ganz fiese Situation und im Buch ist es Bob, im Hörspiel ist es Peter, aber das ist völlig egal, weil das ist eigentlich die gleiche Situation. Und dann steigt Bob erstmal aus und geht mal gucken, weg.
Genau. Ich gehe mal in
Dann
den Nebel rein. Na klar.
steigt Justus aus und ist weg. Und dann denke ich schon, aha. Und Peter macht erstmal Zentralverriegelung zu und sagt so, sitzt Alleine im Auto, kein Handyempfang.
Genau, und sie kommen aber ziemlich schnell wieder. Ne?
Aber
und,
trotzdem, als dann der Erste an die Scheibe klopft, kriegt aber auch einen Herzinfarkt.
Jumpscare, ja wirklich. Bam, bam, ah! Ja.
Sie haben aber nichts gefunden draußen. Und steigen wieder ein.
Also sie sind noch draußen, ich glaube, also im Buch zumindest, ne? Und ja. Da kommt dann schon der Pickup nämlich um die Ecke und ruft die noch bald um, weil der sieht die ja nicht, ne? Und da kommt der schwarze Pickup und hält bei denen und sagt eben auch, das ist aber jetzt kein guter Ort, um hier zu parken.
Genau, ja, haben wir ja da guckt so ein weißhaariger Typ, guckt so zum Pickup-Fenster raus, eine Kippe im Mund, eine Lederjacke an und fragt, was sie da machen. Und Justus hatte ja schon auf der Karte mittlerweile ein Hotel entdeckt und meinte, lasst uns doch vielleicht da hinfahren, vielleicht ist es ein guter Move. Und das sagen sie ihm auch. Er kennt dieses Hotel und bietet an, sie können ihm ja folgen. So.
Genau.
Und ich denke nur, das ist aber ein seltsamer Typ. So. Der stellt sich nicht vor, der kichert komisch. Sollte man da hinterherfahren?
Ja, natürlich, wie soll es auch anders sein? Natürlich folgen sie ihm, aber das ist trotzdem Thema. Ne? Also das, trotzdem auch Peter, der sagt, sag mal, der ist doch total merkwürdig, wer weiß, was der mit uns anstellt. Das können wir doch nicht machen, ja, aber auf der anderen Seite, ja.
Noch und auch da, wo sie so lang fahren. Aber da, wo sie langfahren, sie verlassen irgendwie dieses eine Gelände, dann durch den Wald, es wird dunkel. Oh. Und auch im Hörspiel ist der Typ so, ne, so ein hustender Typ in dem Pickup. Ja. Also auch da denkst du schon, seltsamer Vogel.
Total.
Also nicht unsympathisch, aber auch nicht richtig, also seltsam.
Aber irgendwie ein bisschen seltsam und irgendwo auch schon ein bisschen gruselig einfach, ne? Und dann hält er ja plötzlich an, ne? Also macht er ja im Buch auch, und im Hörspiel ist das auch sehr schön, ne? Wo dann plötzlich Bob auf einmal übelst anfängt zu schreien, Vorsicht, der Pickup!
Ja, bremsen. Ja auch aber du siehst bremst, halt, wenn es nebelig ist, dann so siehst du es halt echt fast immer erst im
du
letzten Moment.
Du kannst nur so ganz kurz da das dann erst sehen. Und dann blinkt er rechts und dann merken sie auch ziemlich schnell, aha, wir sollen jetzt hier abbiegen, ne? Also noch tiefer in den Wald reinfahren. Und er fährt irgendwie geradeaus weiter. Und er sagt noch, also bevor sie überhaupt losfahren, sagt der Pickup-Fahrer noch, also es ist das King of the Mountain, wo sie hinfahren sollen. Und der alte Finch soll endlich damit aufhören, er wird sie sowieso nie finden. Ne? Also er
sagt er das
ja
schon
noch,
an der Stelle?
Ich denke, das sagt er doch auch im Buch schon. Ne?
Ja,
das sagt
er
im Hörspiel und auch im Buch, dass er halt vor dem alten Finch warnt, dem wahrscheinlich das Hotel gehört, ne? Und er soll es endlich aufgeben. Ne? So, er soll es endlich
aufgeben. Okay, also komischer Typ, der auch noch komische Sachen von sich gibt, mit denen die nichts anfangen können. Aber gut, der Typ fährt weg und sie stehen da und sehen aber noch nichts. Das heißt, jetzt überlegen sie, fahren sie dahin, wo sie nichts sehen? Oder, noch bessere Idee, sie könnten ja zu Fuß gehen und mit der Taschenlampe gucken.
Ja, weil das ja auch super Sinn macht, mit der Taschenlampe in den Nebel reinzuleuchten. Wie er Justus auch gleich feststellt,
Schutz.
Wo er sagt, das bringt dir überhaupt nichts, in den Nebel reinzuleuchten. Ja,
schutzlos. Also ich finde ja auch, da bin ich ja sehr bei Peter, so dieses im Auto ist man wenigstens, aber gut. Ja. Das machen sie dann auch. Sie steigen aus, finden ein ziemlich olles Haus und was hängt da an der Tür? Ein Schild, King of the Mountain.
King of the Mountain, King of the Mountain. Ja, genau. Und das ist dann also, wir sind schon im Kapitel 2, Hotel ohne Gäste, was ja schon mal auch ein sehr vorausschauendes Kapitelname ist, ja.
Ja.
Also sage, okay, alles klar. Auch noch ein verlassenes Hotel ohne Gäste, wo nur vielleicht ein verrückter alter Finch.
Das wissen wir noch nicht.
Ja, aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es alles ziemlich einsam und sie gehen ja erstmal rein und da ist ja halt auch keiner. Ne?
Da ist auch, also Strom haben sie wenigstens. Sie gucken, da ist ein Telefon, das ist aber tot. Aber es ist auch alles staubig, ranzig, bäh.
Also allein, dass das Telefon tot ist, da hätte ich schon Bammel. Also du kannst doch nicht mal kein Handy empfangen, du kannst da nichts anrufen, wenn jetzt da irgendwas passiert.
So, und da bin ich sehr bei Peter. Peter hat nämlich schon so Assoziationen, der guckt ja wieder immer schlimme Filme, ne? Und erzählt, das ist doch wie in dem einen Film mit diesem einsamen Hotel, wo die Familie hingeht und nachher haben sie 10 Leichen im Keller. Und ich denke, ja, habt ihr Shining gesehen, das Overlook Hotel so? Oder Norman Bates aus Psycho? Komische Hotels, Vorsicht,
Vorsicht.
Ja, merkt
ihr mal Norman Bates, das kommt ja, spielt ja noch eine Rolle, genau. Es ist sehr, sehr, ich glaube, Ben Nevis hat da eine sehr gute Idee gehabt, das alles mit einzubinden. Ne? Also das kennt man eben aus solchen Filmen auch. Ne?
Aber Justus kennt da ja nichts. Ne? Der ist neugierig und sagt, wir gehen da mal rein. Leider hat Justus auch, sagen wir mal so, ein relativ gutes Argument so für seine Neugierde. so, ja, willst du lieber hier im Auto, ne, da irgendwie vor die nächste Steinwand brettern oder so? Lass uns doch lieber über Nacht hier bleiben, ist sicherer.
Richtig.
Und Bob vermittelt halt so ein bisschen Larifari, ba, ba, ba.
Genau, ne, also wie immer eigentlich. Ne? Peter will weg, Justus will bleiben und Bob steht dazwischen und sagt, komm, doch, Justus hat schon irgendwie recht, ne? Weil bevor wir uns jetzt hier noch irgendwo im Nebel verfranzen, bleiben wir lieber hier. Sie durchsuchen so ein bisschen alles und finden dann auch mal ein bisschen Wurst im Kühlschrank, so ein bisschen Salami, die noch haltbar
genau.
ist. Genau. Also ein bisschen
und
was
sie
essen
finden
können.
Auch ein Foto mit einem alten Flugzeugwrack drauf. Und sie finden auch Fotos aus einer besseren Zeit dieses Hotels. Das muss wohl mal, das King of the Mountain war wohl mal ein ganz schicker Laden, ist aber schon ein bisschen her, so wie es jetzt gerade aussieht. Und während sie dann noch durch den Kühlschrank stöbern, hört Justus ein Geräusch.
Genau, so und sie denken dann, okay, da kommt jemand, ne? Das klingt auch ein bisschen wie Autogeräusch und da kommen vielleicht noch ein paar Gäste oder der Betreiber, keine Ahnung, ne? Und sie gehen dann aber auch ziemlich schnell raus, um mal zu gucken, was da eigentlich Phase ist und gehen dann so ein bisschen durch den Nebel, verlieren sich kurz so ein bisschen und dann, ist Peter ganz aufgeregt und nervös und sagt, Leute, das Auto ist weg. Also
unser Ach so, und vorher haben sie noch eine Fratze am Fenster bemerkt, deshalb gehen sie überhaupt raus.
Stimmt, deswegen gehen sie raus. Da ist nämlich jemand vorbei da
und dann kriegt
gestanden.
Peter nämlich richtig Panik und will nämlich zum Auto fliehen.
Genau.
Aber das ist nicht mehr da.
Das Auto ist weg.
Sorry,
das ist
aber
auch erstmal krass, ne? Du stehst ja erstmal da, du bist da in dem Hotel, wo du nicht weißt, wer da wohnt und wie das betreibt. Dann ist so eine komischen Fratzentyp da am Fenster. Und dann willst du weg und dann ist das Auto weg. Und das siehst du ja im Nebel nicht, wo es hin ist. Ja, so hat jemand.
Ja.
Und dann kommst du da nicht mehr los.
Aber. Das Auto war auch nicht abgeschlossen. Also ja, ich bin jetzt gerade Klugscheißer, Kathi, ja. Aber es ist mir egal, weil am Anfang hieß es so, wollen wir das Auto nicht abschließen? Ach, hier ist doch keiner.
Genau.
Entschuldigung. So.
Selbstschuld.
So. Ich sag, aber okay, Auto ist weg, ist auf jeden Fall scheiße, ist im Hörspiel genauso, Auto ist weg. So.
Ja, genau.
Also ja, so, gut. Boah. Doofe Situation.
Bist kommst du erstmal, also ich finde, also die ersten zwei Kapitel, gell, du kommst da erstmal rein, denkst dir, okay,
ja,
alles klar. Krasse Szenerie, Nebel, verlassen, einsam, gruseliger Typ, kommst in so ein Haus, da ist niemand, Auto ist weg, also das hat er schon mal als Start gut
inszeniert.
Finde ich
auch. Ja. Da ist richtig, genau, es geht dann im nächsten Kapitel direkt an der gleichen Stelle weiter. Sie versuchen im Nebel das Auto zu finden und finden es wirklich, allerdings an einer anderen Stelle.
Mhm. Das ist schon auch total komisch und merkwürdig. Ne? Also das steht dann einfach woanders. Jetzt bleibt ihnen nichts anderes übrig als Check-in. Ja, also drittes Kapitel.
Nee, eigentlich will ja Peter weg, aber Bob sagt, wir müssen noch mal zurück. Mein Rucksack liegt noch im Hotel, wo ich mir denke, Leute.
Rennt ja ohne Rucksack raus.
Der eine schließt das Auto
kopflos.
Nicht ab, der nächste lässt seine Pisolotten überall liegen. Mann.
Kopflos.
Sie also wieder rein.
So, aber ja, Auto zwar wieder da, aber Rucksack weg. Also es ist irgendwie auch das Kapitel des Verlierens, ja?
Ja.
Erst verlieren sie das Auto, sie finden es wieder. Bobs Rucksack ist weg. Ja, wo ist er denn? Ja, ist weg. Ne? So, aber es dauert gar nicht lange. Da kommt jemand rein und ein kahlköpfiger Herr. Ja, und jetzt habe ich absolute im Hörspiel Zigeuner-John-Assoziationen, auch wenn es nicht der gleiche ist. Ich habe extra nachgeguckt.
Ja,
aber er
klingt
redet
so
original
ein bisschen
wie Zigeuner-John. Also
so ein heiserer Typ, ne? Eher
wie er redet und auch wie er das intoniert, heftig.
Ich dachte eher, als ich den hörte, ich war gar nicht so bei Zigeuner-John. Ich war mehr bei so einem Butler-Typ. Er hat so was Butlerhaftes.
Hat er auch, ja. Stimmt.
Und eine gruselige Musik setzt so ein, aber auf jeden Fall weiß man schon so,
ja.
Okay.
Ja.
Und er stellt sich heraus oder stellt sich vor, er ist der Hotelbesitzer Finch Hunterman.
Ja,
da dachte ich, das gefällt dir.
Ja, natürlich, na klar.
Ist irgendwie ein geiler Name, ne?
Schöner sprechender Name, finde ich super. Ne? Ich finde überhaupt schon, Finch ist echt ein witziger Name. Und dann
schön, ne?
Noch Hunterman, also das ist sehr rund, ne?
Finde ich
Kann
auch.
Kann man machen, sehr, sehr gut.
Und er verbietet den Jungs quasi sofort, auf keinen Fall weiter durch den Nebel zu fahren. Das sei ja lebensgefährlich.
Genau.
Und er fragt noch, wie sie hergefunden haben, weil das ist ja schon eher ein Zufall, dass sie da plötzlich stehen und sie erzählen von dem Pickup-Man da. Und er sagt, ja, das ist Jack, der Catman.
Pickup-Man, ja, geil, es sind so viele Mans. Gut,
es sind
so
sehr viele Mans,
dass du,
genau.
Dass du Pickup-Man sagst, finde ich gut. Genau, und dann sagt er, ja, okay, das ist Jack, Catman, oder so. Ich sage, okay, alles klar. Und
im Hörspiel wird er direkt als Nachbar von ihm tituliert. Dann wissen wir auch, der wohnt da auch irgendwie
um die Ecke. Der wohnt nicht weit.
Genau. Und sie fragen dann erstmal, okay, was soll das hier kosten, wenn wir bei ihnen übernachten? Und er so, ist billig.
Ja, das war damals schon, ich habe die Preise nicht angehoben seit damals, also alles gut. Ihr könnt euch das bestimmt leisten.
Und vielleicht sogar kostenlos für Hilfe.
Aha. Ja. Also es ist also von einem gruseligen Typen zum nächsten, gell? Also
ja, dann fängt er aber durchaus mit berechtigten Sachen an. Er erklärt ja, dass ihr Auto unverschlossen war und die Tür stand sogar offen und das Ding stand mitten in der Einfahrt. Da hat er das mal umgeparkt. Ist ja eigentlich recht handfest.
Ja, das stimmt. Bevor er dann, ne, also kleinlich lang fackeln, ne, er hat dann einfach das Auto weggefahren. Und
ach so, und er hat auch den Rucksack schon mal aufs Zimmer gebracht.
Ja, das ist doch so, das passt wieder zu seinen Butler-Qualitäten. Also das ist schon wieder genau das, was er ja so vermittelt, ja.
Und Justus entscheidet, wir bleiben. Das ist überhaupt kein Problem. Macht dann mit ihm irgendwie Formalitäten dann
auch. Ja, so Peter muss das dann machen. Peter muss dann seinen Namen und seinen Ausweis angeben. Und Peter sagt, wieso muss ich denn das machen? Kann das nicht Justus machen?
Nee, mach jetzt. Dann, wenn es drauf ankommt, dann, so, dann ist Justus immer so,
Nö, Datenschutz. So. Peter, mach du. Ich gebe doch meine Daten nicht her.
Genau, und Hunterman will auch noch wissen, ob da einer raucht, weil das findet er ganz bescheuert.
Genau, ist auch
wieder. Haben wir wieder einen Raucherfall? So, wir kommen aus dem Karpatenhund mit Mr. Murphy, dem Dauerqualmer, und sind jetzt gerade.
Und der Pickup-Man hatte ja auch eine
Kippe im Mund. Da sind wir ja eh immer ein bisschen, ne, bei Leuten, die rauchen, muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein.
Das ist doch der TKKG-Moment, ja, die rauchen. Genau. Aber meistens ist es ja auch selbst bei den drei Fragezeichen ja so, gell, dass da immer.
Daran kann man eigentlich meistens die Bösewichter immer erkennen. Ja. Okay. Sie kriegen dann das Zimmer Nummer 1. Das ist aber so, muss man sich halt vorstellen, ne? Also das ist nicht alles ein Gebäude, sondern jetzt die Gästezimmer sind in so einem zweiten Gebäude. Ne? Sie müssen einmal das Haus wieder verlassen und gehen wieder.
Ich habe das nicht rausgelesen.
Ich dachte so, dass das so motelmäßig ist. Doch, sie gehen raus und wieder rein, glaube ich.
Okay, also bei mir spielt sich das alles in einem Haus ab. Aber weiß ich nicht, vielleicht habe ich da auch,
Egal. Es ist auch, glaube ich, nicht wirklich kriegsentscheidend. Aber das Zimmer an sich sieht genauso aus wie der Rest von der Hütte. Modrig, stinkig, oll.
Ja.
Und Hunterman ist so nett und sagt, also ich könnte auch noch was kochen. Naja. Und er hätte auch eine Bibliothek. Also nur kein Fernseher, weil, Empfang ist halt schlecht und so, geht nicht. Und sie komplimentieren ihn aber raus und sagen, nö, alles top, Und dann diskutieren sie erst übers Bleiben oder doch übers Wegfahren. Und das ist im Hörspiel auch sehr schön umgesetzt im Zimmer.
Ja. Das ist aber überhaupt auch, das ist da ja auch noch gar nicht. Kommt ja erst später. Aber sie finden da jetzt schon, auch wenn sie sich doch mal so ein bisschen alles angucken, diesen gerahmten Zeitungsartikel.
Ah, warte, sind wir noch nicht. Lass uns noch kurz über die Situation vielleicht sprechen, so, weil da fällt mir halt auf, so, also da sagt Hunterman, als er sie, bevor er sie verlässt, für euch nur das Beste. Und Bob so, geht so. Der hat zwischendurch so, der lässt zwischendurch so Bemerkungen fallen, wo ich mir denke so, ey Bob, so. Und ich muss sagen, um nochmal auf Hunterman zu kommen, also das ist Stefan Benson, der macht es wirklich gut. Also ich habe sofort so ein Bild von diesem Finch Hunterman, also was heißt ein Bild? Der ist halt sehr diffus, der Typ, aber ich kann ihn sofort in irgendeiner Form greifen und die Stimme ist super. Und wir kennen den zum Beispiel, weil wir haben ja schon das Haus des Schreckens besprochen und da war er Lloyd Scavenger. Zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert. Und der hat auch sonst in mehreren drei Fragezeichen-Folgen schon mitgespielt. Der ist Schauspieler, Synchronsprecher, kommt aus Essen, also quasi hier aus meiner Nachbarschaft. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ihr, der ist auch als Synchronsprecher tätig und hat zum Beispiel in der einen Staffel oder zwei Staffeln von Stranger Things mitgespielt. Und da war der Arzt, Dr. Owens, der von Paul Reiser gespielt wurde.
Cool.
So, also von daher, also der weiß schon, wie es geht. Und wenn ich mich dunkel an Lloyd Scavenger erinnere, da war die Stimme ganz anders. So, ja, also da, ne, da hat er dieses knarzige, verschrobene, ich meine, so ein Typ, der lange in so einem ollen Hotel wohnt, mitten im Nebel.
Ja, also das
und nur einen Nachbar hat.
Er trifft es richtig gut, finde ich. Also das ist, man kann ihn richtig gut greifen.
Und die Situation ist schon, also ich finde es extrem unangenehm. Also ich möchte nicht mit den dreien tauschen. Sie sitzen da mehr oder weniger fest.
Ja.
Und dieses Hotel und dieser Typ und der Nebel, und das ist schon so, naja, gut.
Ja, es ist also eine krasse Szenerie und eine richtig gute Stimmung, die da einfach kommt, ne?
Gut im Sinne von gruselig, ne?
Gruselig, oder unangenehm. Genau. Also es ist richtig toll inszeniert, ne? Dass man einfach da sich mitgruselt und auch bis dahin auch super flüssig. Also man kann es auch schön lesen. Ja,
es ist schön weg. Es ist ein Fluss. Also es ist
wirklich, genau. Das habe ich sehr
gemocht. Es wird gar nicht konstruiert. Es ist so wie es halt wirklich sein könnte. Aber genau. Sie machen erstmal das Beste draus. Sie fangen erstmal an zu picknicken, finde ich ganz gut. Ein Glück, die gute Tante Mathilda.
Ja.
Hat ihnen noch ein bisschen was zu essen mitgegeben, das ist wirklich gut. Und da kommt auch schon das Problem, wo sie sich daran erinnern oder merken so, Mist, das Problem ist, keiner weiß gerade, wo die sind.
Genau.
Und keiner erwartet die möglichst schnell zurück.
Ja, richtig.
Blöd.
Das ist ja immer eine ganz doofe Situation, ne? Wenn du sowieso auch keine Chance hast, auch jemanden zu erreichen und keiner irgendwie drauf aufpasst. Das hat man ja, glaube ich, schon mal, dass die irgendwo hingefahren sind und dann, ich glaube, es war dann hier bei Todesflug auch oder sowas, wo keiner wusste, wann und dann waren sie ja in der,
da haben sie doch eine Abkürzung
in der Wüste, waren sie ja erstmal gestrandet.
Jeder dachte, die kommen erst in der Woche wieder und deshalb hätte gar keiner gemerkt, wenn die zwischendurch in der Wüste verdurstet wären.
Richtig.
Oder als sie in Mexiko waren, ne, mit den Puppen, wusste ja auch keiner, wo sie sind.
Richtig. Also, ja, das sollten sie nicht tun, ne?
Genau, und jetzt geht es halt darum, Justus wittert schon irgendein Geheimnis und Peter will da jetzt überhaupt nichts von wissen. Und dann geht's noch kurz, genau, dann reden sie einmal über das Klima und Peter kann schön auftrumpfen und sagt, ja, das ist halt endemisch.
Justus fällt erstmal sein Sandwich aus dem Gesicht.
Justus ist total baff und dann finde ich es echt doof. Dann meint ja Bob so, na, wie lange hast du denn dafür gebraucht, um das auswendig zu lernen? Und ich denke, Bob,
fies,
ich finde dich voll gemein.
Ja.
Du hast Peter jetzt voll bloßgestellt.
Ja, das ist richtig assi.
Ja. Finde ich nicht gut.
Nee. Aber dann witzeln sie noch so ein bisschen rum, dass sie ja die endemischen drei sind, ne? Weil sie ja auch so, sage ich mal, spezial gelagerte Detektivtruppe sind. Also das finde ich ja wieder niedlich, dass es dann noch mal so ein bisschen rumwitzeln. Und da ist überhaupt auch viel Witz und Humor so bei den dreien. So
sie kommen dann auch wieder zurück und dann wird es auch. Aber dann, genau, Bob findet dann nämlich dieses gerahmte Foto, wo du gerade erzählen wolltest.
Stimmt, genau, der findet dann dieses gerahmte Zeitungsartikel über einen Flugzeugabsturz in den Bergen. Ne? Und
ist schon eine Zeit lang her, über 10 Jahre, ne?
Genau. Genau, der Pilot ist aber verschwunden, also man weiß nicht, was mit dem passiert ist. Also das Flugzeug ist abgestürzt und der Pilot ist verschollen quasi, ne? Man weiß nicht, was jemals aus dem geworden ist.
Okay, aber wir wissen im Vorfeld, also das Flugzeug war geklaut. Mhm. Und zwar eigentlich der Besitzer, Norman Bates, der Besitzer des Flugzeugs. Also wirklich, das ist auch genau der Name, den der Hotelbesitzer in Psycho hat.
Genau.
Von Alfred Hitchcock übrigens auch. Der wurde niedergeschlagen, dann wurde sein Flugzeug, so eine kleine einmotorige Maschine, wurde geklaut und ist dann in den Bergen abgestürzt.
Genau.
Und dann guckt Justus erstmal, wo hat denn das Bild gestanden? Weil ich glaube, sie finden es unterm Bett, oder?
Ja.
Und dann überlegt er, aber ne, ist da Staub drauf, ist da kein Staub drauf? Und scheinbar war das vorher woanders. Stand da irgendwo im Regal, glaube ich.
Genau. Ja, genau. Also zumindest ist es auf jeden Fall so, dass sie ziemlich schnell dahinter kommen, dass das für die dahingelegt wurde. Also dass es nicht irgendwo da war, wo das schon war, sondern dass es schon irgendwie auch ein bisschen platziert wurde, damit sie es auch finden. Vielleicht.
Naja, halte ich jetzt unterm Bett.
Naja, das war nicht unterm Bett, das war auf der Ablage neben dem Kühlschrank.
Ach so. Da hat sie finden da was anderes unter
gehabt.
Okay, meinetwegen.
Genau.
Okay.
Also es ist schon, also da könnte
man... Ist nicht zwingend, finde ich,
so
kann man aber... Kann man so machen. Genau, und jetzt macht Bob irgendwie weiter und stichelt wieder in Richtung Kelly, weil ob Peter jetzt langsam mal los will oder so. Und auch das finde ich sehr unangenehm. Der soll da mal mit aufhören. Aber was dann schön ist, stattdessen fangen sie dann eine Kissenschlacht an.
Genau, das ist niedlich. Ne? Wo ich sage, die haben dann auch so ihren Spaß und ihren Humor noch. Also trotz der doch ziemlich bedrohlichen Situation kommt dann noch mal ein bisschen Spaß auf. Und die beschmeißen sich dann mit den Kissen. Und dann
mit den Ekelkissen, das muss man dazu sagen. Da bist du ja mein Erwachsener, dass ich denke, aber gut.
Das ist überhaupt so, das ist immer so schwierig, wenn du irgendwo hinkommst und es ist so ein schuppeliges Motel,
wie weißt du, wie die Staub...
Weiß nicht, wann das letzte Mal gewechselt wurde, will man gar nicht drüber nachdenken.
Aber sie haben zu dem Zeitpunkt noch Spaß, das ist ganz schön, das nimmt ein bisschen den Druck.
Total.
Entlastet etwas, aber jetzt passiert sofort wieder was, es gibt nämlich einen lauten Knall. Es ist übrigens im Hörspiel ein sehr lauter Knall, da bin ich zu dem Zeitpunkt, bin ich dann schon wieder wach.
Das hast du dann wieder mitgekriegt, was jetzt passiert. Denn es kommt wieder unser obligatorischer Wegbleiben-Moment. Denn es fliegt ein Stein durch das Fenster mit einem Zettel drum gewickelt. Die sollen jetzt hier gefälligst verschwinden. Mhm. Wegbleiben.
Ihr kriegt sie nie im Leben, steht auf diesem Zettel auch noch drauf, der um den Stein gewickelt war, der ihr das Fenster gefallen ist. So.
Genau.
Und interessant, im Hörspiel ist es so, und sie sehen, glaube ich, jemanden weglaufen, muss ja, weil irgendjemand ist ja von der Veranda von draußen und so. Genau. Peter möchte ihn nicht schnappen.
Stimmt.
Der rennt nicht sofort wie von der Tarantel. Also normalerweise, egal was ist, das ist ja immer so ein Auslöser für Peter, so, den schnapp ich mir, ich renne hinterher, scheißegal.
Das stimmt. Nee. Nee, macht er nicht. Nee, weil er ist ja blöd so im Nebel.
Das ist ihm also sonst...
keine Autos im Nebel. Aber sonst ist ihm das auch scheißegal, ja.
Also da ist er wirklich wie so ein Labrador, dem der irgendwie was... Und jetzt werfe ich das Stöckchen. So, hol's.
Ja, okay.
Ich spring ja
ins Wasser. Oder über die Brücke.
Genau, ist egal. Hauptsache Stöckchen. Ich bring's zurück. Oder den Ball. Vielleicht ein Ball ist noch ein besserer. Oder den Frisbee oder so. Aber diesmal Leckerli. bleibt Peter lieber in Sicherheit. Und man denkt so, oh, es wird immer, also es kommt immer weiter näher. Also das eine mag ja gruselig gewesen sein mit dem Nebel, aber das ist ja jetzt gezielt.
So. Genau, also das ist jetzt schon wieder richtig bedrohlich, ne, so. Und das Erste, was wir erstmal machen, ist mit Hunterman über den Artikel reden. Und dann irgendwann mal so nebenbei erwähnen, ach übrigens, wir brauchen dann auch ein neues Zimmer, weil unser Fenster ist kaputt.
Und der bevor sie mit, nee, bevor sie Hunterman, erstmal suchen sie Hunterman und finden ihn nicht. Sie finden aber noch ein anderes Flugzeug-Wrack-Foto. Das steht da noch im Hotel rum. Und Peter vermutet noch so, vielleicht hatte der Pilot Amnesie und so durch einen Schock, wie im Film. Und ja, sie fangen an, Hunterman zu suchen und finden ihn dann im Buch, in seinem Zimmer, schlafend im Unterhemd, in so einem Messzimmer.
Das war aber auch ein bisschen merkwürdig, ja. Es hätte auch so eine Szene sein können, wie der sitzt da so im Sessel drin und rührt sich nicht so. Und dann musst du den erstmal mit dem Stock anstupsen, so, hallo.
Nee, aber er schläft in seinem Bett in so einem alten, gammeligen Feinripp-Unterhemd und ich denke schon,
es passt halt alles, gell? Also schön finde ich den Moment noch, als sie sich das Flugzeugwrack angucken und Justus da so ein bisschen drauf stiert, wo Bob dann doch recht empathisch ihn fragt, du sag mal, denkst du gerade an deine Eltern? Weil die, und dann erfährt man natürlich nochmal, ne, dass die Eltern beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind, er bei Tante Onkel lebt und so. Und Justus dann so aus seinen Gedanken gerissen wird und sagt, nee, ich habe jetzt gerade hier irgendeinen anderen Gedanken gehabt, aber der ist schon wieder weg. Ich weiß nicht, ich kann da jetzt gerade was nicht greifen. Ne? Das fand ich doch auch, also um Bob mal wieder ein bisschen zu retten, nachdem er sich vorher wie ein Arsch verhalten hat, wo er doch sehr da ein bisschen wieder empathisch Justus gegenüber ist, ja.
Ja, das stimmt.
Oder sein darf, dass er das dann übernimmt, diesen empathischen Moment.
Ja. Und als sie dann Hunterman gefunden haben, der wird dann halt auch wach und dann erzählen sie ihm halt, ja, Fenster ist kaputt, er richtet sich auf und das ist gleich im Hörspiel. Da kommt er allerdings von alleine, da haben wir nicht diese, wir finden ihn im gammeligen Unterhemd, schlafend in seinem Messizimmer, da kommt er einfach von sich.
Ja.
Und richt sich aber in beiden Fällen halt auf, wie, ihr habt das Fenster kaputt gemacht. Und sie erzählen aber, nee, das war so ein Unbekannter, der hat uns und so. Und dann sagt Hunterman, ach, schon wieder? Also ist es nicht das? Gab das schon öfter so Attacken? Und im Buch ist es noch so, okay, dann überlegt Hunterman erstmal, er könnte ja jetzt erstmal was kochen und das macht dann auch Bob. Er übernimmt dann, er geht in die Küche.
Genau.
Und währenddessen reden sie halt weiter über den Stein und er erzählt, er hatte schon öfter mal irgendwie Ärger. Und reden sie auch über die Vergangenheit von dem Hotel. Und Hunterman erzählt, nee, früher war ja eigentlich ganz schön und auch als meine Frau Ellen dann noch da war, aber die hat mich halt dann verlassen.
Genau. Ne, und dann kamen immer weniger Leute und es wurde dann nicht mehr so genutzt, das Hotel. Aber der Absturz,
sie reden auch über den Flugzeugabsturz, aber das Flugzeug muss wohl abgestürzt sein zu einer Zeit, wo es dem Hotel noch richtig gut ging. So, genau. Und auch als seine Frau noch da war. Und dann geht Hunterman so ins Detail und fängt an von diesem Flugzeugabsturz und dem Tag, wo das passiert ist. Er konnte sich noch gut erinnern, was da so passiert ist. Er sagt, es war auch ein wolkenloser Tag. Erstmal, das Gewitter kam erst später.
Genau.
Und er weiß ja auch noch so Einzelheiten. Also er sagt zum Beispiel, das war gar kein Gangster, obwohl der wohl diesen Besitzer von dem Flugzeug ja niedergeschlagen hat und das Flugzeug geklaut hat. Aber er sagt, nee, das war ein Geheimagent. von der CIA. Und der war auf der Flucht. Und der hatte so ein Kästchen dabei und keiner weiß, was da drin war. Und eine Woche lang wurde nach ihm gesucht, nach diesem Absturz. Und er wurde dann in der Hütte gefunden, aber die Kiste war nicht da. Und er redet auch so seltsam abgehackt, also ganz komisch.
Der wurde in der Hütte gefunden?
Ja, er wurde in einer Hütte gefunden.
Der Pilot?
Ja.
Aber der ist
doch... Sagt er
Hansa-Man, was hat er noch gesagt? Krass, okay. Ja? Da hat er sich ja schon, alles klar. Okay, das habe ich ja vorher überlesen, das ist ja spannend.
Ja, es sind sehr viele, also so, mal ist es so, mal ist es so, aber das ist verbrieft und das sagt er, und im Hörspiel erzählt er halt auch, das sei ein Agent gewesen und er erzählt auch von dieser kleinen schwarzen Box, die jetzt weg sei und der Pilot hätte Max Dexter geheißen. Wow, ja, also wir wissen jetzt relativ viel schon mal über diesen seltsamen Flugzeugabsturz, der aber Hunterman scheinbar sehr wichtig ist, weil es ist schon, also da ist ein Foto von dem Wrack und diesen Zeitungsartikel, also ne, an verschiedenen Stellen in diesem Hotel gibt es Hinweise auf diesen Absturz.
Genau.
Ach so, und dann geht es eigentlich nahtlos weiter, ne, im nächsten Kapitel.
Warum heißt das Kapitel Huntermans Höhle? Das wir jetzt besprochen haben.
Stimmt, warte, lass mich gucken.
Kommt da noch der Hinweis auf diese Stahltür, die da weggeht von dem...
Habe ich mir nicht aufgeschrieben, habe ich irgendwo später. Vielleicht Höhle, dieses Zimmer. Ja. Sein Zimmer, das
seine
ja
Höhle,
so Messi...
Seine Höhle, und da ist so ein bisschen, genau, Messi-mäßig und da
ich
ist
glaube,
auch sowas über
weil
den Flugzeugabsturz
die Stahltür mit den Geräuschen kommt erst
kommt
etwas
erst später.
Kommt erst später,
genau, alles klar. Gut, weil ich habe mich immer gefragt, warum heißt es Huntermans Höhle?
Nee, ich würde mal sagen, also, weil das so sein zugemülltes Schlafzimmer ist.
So, als deshalb wäre das so seine Höhle. Ja, alles klar.
Hunterman erzählt weiter, dass der Pilot wohl das Kästchen, was verschwunden ist, wohl irgendwo in den Bergen versteckt hat. Und nach seinem Tod soll die Schwester des Piloten gekommen sein, mit einem Rätsel in der Hand. Und die hat das Kästchen gesucht. Und dann gibt es auch schon Abendessen, ne?
Genau. Und der Hunterman guckt Peter immer so komisch an. Also der also zwischendurch starrt er den immer so an, ne? Und ist irgendwie so, ne? Und Peter fühlt sich davon immer so ein bisschen, ne? Das macht ihm schon, es ist ihm sehr unheimlich, ne, dass er ihn immer so komisch anstarrt. Ja, Justus hat dann noch nicht so viel, da sagt er, naja, komm, vielleicht erinnert er dich an irgendjemanden oder so, ne? Nimm das jetzt mal nicht so ernst, ja.
Und währenddessen hat Peter auch, also nicht nur, dass er das sehr irritierend findet, dass dieser komische Hunterman ihn so komisch anguckt, hat er auch noch so komische negative Gedanken wegen Kelly mit. Ach, das sind bestimmt nur gut aussehende Biologiestudenten und so. Ich denke,
Kann man weglassen.
Lass uns das doch bitte weglassen, genau. Stattdessen gibt es jetzt erstmal was zu essen. Genau, Rührei à la Bob. Mhm. Bob hat so aus allen Resten, die er da gefunden hat, ein sehr interessantes Abendessen gezaubert. Mhm. Und im Hörspiel erzählt er das auch, ne? Er erzählt von der Schwester von den Piloten, die dann kam und das Rätsel mitgebracht hat und nach dem Kästchen gesucht hat.
Und für Justus ist eigentlich ziemlich klar, jetzt haben sie dieses Rätsel, jetzt haben sie dieses Flugzeugwrack und jetzt irgendwas ist ja da und die Suche nach dem Kästchen und jetzt ist Justus natürlich als nächstes angefixt, zum Wrack zu wandern. Ne? Und das überlegen sie
Halt, wir müssen erstmal das Rätsel kriegen. Das Rätsel, Hunterman sagt ja so,
muss erstmal suchen, das Ding. Ja.
Genau, Justus sagt, wo ist denn das Rätsel?
Weiß ich nicht.
So. Und dann kommt aber Hunterman wirklich und bringt dieses Rätsel wieder mit, zeigt ihnen das und er darf es aber nicht haben, der Justus, sondern er darf es sich abschreiben. Das macht er dann auch. Genau. Und Justus will auch noch wissen, wo genau dieses Flugzeug abgestürzt ist. Und dann sagt Hunterman, das ist 3 Stunden entfernt von hier, Fußmarsch und so. Ist aber nett, kann man schön hinwandern und so.
Genau.
Hunterman erwähnt noch kurz, dass er nicht schwimmen kann. Wir denken schon, ist das wichtig,
dass
das so erwähnt wird.
Genau, das ist immer so
es gibt ein neues Zimmer. Jetzt kriegen sie Zimmer Nummer 3. Mhm. Und dann sagt Hunterman auch noch, wisst ihr was? Findet doch mal das Kästchen. Und ihr müsst auf Jack aufpassen. Und ich denke, was? Der ist halt merkwürdig. So. Und dann kriegen wir am Schluss noch den Rätseltext im Buch. Ganz ausführlich und im Hörspiel auch.
Genau, das wird ja da auch nochmal vorgelesen.
Womit also
sie
sehr viel
anfangen können. Sie können ja auch da erstmal im Buch auch überhaupt nichts damit anfangen. Es ist halt auch so, wirkt sehr wirr.
Wirkt sehr wirr, ist ja auch ein Rätsel. Und was fehlt, also das Rätsel ist komplett vollständig, aber die Anrede und der Adressat, da fehlt was von dem Zettel, auf das das drauf gekritzelt wurde.
Genau. So. Merkwürdig. Genau, aber der Plan steht, ne? Sie wollen erstmal da zu dem Wrack wandern und da erstmal von da aus weiter gucken. Und dann nebenbei grübelt Justus natürlich in üblicher Manier nachts.
Es ist schön, dass du sagst, der Plan
über dieses Rätsel.
Es ist schön, dass du sagst, der Plan steht für Justus schon. Peter ist noch ein bisschen anderer Meinung und die streiten sich auch noch abends wohl wegen des nächsten Tages, weil Peter so überhaupt keine Lust hat, zu diesem Wrack zu laufen. Er möchte eigentlich nach Hause fahren. Aber gut, wie dann Peter halt so ist und Justus halt auch, Peter knickt halt ein. Und am nächsten Tag sieht es auch schon ein bisschen anders aus. Die Sonne scheint und dann sieht halt auch dieses Tal ganz anders aus. So.
Genau.
Justus hat das Rätsel über Nacht nicht geknackt. Er meint, er braucht die Landschaft dazu. Vielleicht kann man das so gar nicht so machen. Sie frühstücken ohne Hunterman, der ist schon wieder weg. Ah, und jetzt kommen die komischen Küche, Geräusche.
Genau. Jetzt sehen Sie, hören Sie nämlich Geräusche. Das, neben der Küche ist so eine Stahltür.
Ja.
Und die Geräusche verorten Sie also hinter dieser Stahltür. Und dann sagt Justus natürlich, Peter, komm, zück mal dein Dietrich-Set. Jetzt hier, mach mal die Tür auf, damit wir da gucken können, was da dahinter ist. Ja, so.
Der hat sie echt nicht mehr alles stramm. Selbst wenn Peter die Tür aufkriegen würde, ich würde, da kratzt es dahinter. Das kann irgendein Werwolf oder sonst was sein. Mach mal auf.
Mach mal auf, genau. Ja, Peter, du machst mal auf, weil dann triffst dich zuerst und ich guck zu. Ne? Und aber Peter sagte, ja, dann mach ich's halt, gell? So, kriegt's aber nicht auf, weil wohl von innen ein Schlüssel, also von der anderen Seite ein Schlüssel steckt, dass er kann das nicht öffnen. Zum Glück vielleicht, ja.
Ja.
Und dann ist erstmal gut, okay, wir wissen jetzt von dieser Tür und von Geräuschen dahinter.
Und sie machen sich erstmal jetzt auf zu ihrer Wanderung.
Genau. Genau.
Und sie überlegen während dieser Wanderung, denken sie auch noch ein bisschen so über Hunterman nach. Und zum Beispiel, hat er eigentlich ein Auto? Sie haben jetzt bei Tag, konnte man sehen, da steht sonst nichts. Überlegen schon, wie geht das? Wie kommt der hier weg? Wie kriegt der sein Essen? Und
ja, das sind sehr gute Überlegungen, gell?
Weil auf jeden Fall.
Sonst, wenn der da so einsam wohnt, der muss ja irgendwo mal hin. Ne? Ist aber da nichts zu finden und es ist schon ein bisschen merkwürdig. So, und während sie da so loswandern, sieht Justus plötzlich jemanden und dann sagen die, ja, ist irgendein Tier oder was? Ja, sagt er, naja, ein bisschen komisch, wenn das irgendwie so eine Katzenmaske trägt. Ja?
Also, und eine Lederjacke. Eine
Lederjacke anhat. Ja. Und finden
ist
auch
jetzt. Ja, und sie finden auch eine Kippe. Genau. Und sie überlegen schon, ist das dieser Catman? Weil der hatte ja auch eine Lederjacke an.
Genau. Und Dings hat ihn ja
oder
auch.
Oder ist Jack, wo ich. Okay.
Aber Hunterman hat ihn ja auch Catman genannt, ne? Also das überlegen sie ja auch noch, ne? Das
ist Jack. Also da habe ich auch schon so leichte Fragezeichen. Okay, wie viele Personen sind da jetzt? Ist da noch ein dritter?
Genau, so überlegt ja auch Justus, ne? Und die kommen aber auch schnell zu dem Schluss, dass Hunterman ja nicht raucht, ne? Der hat ja was gegen Rauchen. Und der Jack hatte ja eine Kippe im Mund. Also
das
könnte
ist
schon
richtig.
Eher am ehesten auf Jack natürlich zutreffen in dem Moment.
Aber Bob meint sich zu erinnern, im Buch ist es Bob, im Hörspiel ist es, glaube ich, Justus, dass einer von beiden hätte auf jeden Fall an Hunterman auch einen leichten Zigarettenrauch wahrgenommen. Aber das ist mehr so eine Ahnung.
Genau, so. Auch sehr gut und sehr wichtig, ja. Genau.
Ja, und sie machen sich weiter auf dem Weg. Also der Weg ist auch relativ beschwerlich. Mhm. Und Kapitel zu Ende.
Genau. Und es kommt ein ziemlich schöner Kapitelname, Anschlag auf Justus, ja, wo man dann sagt so, aha, okay. Was passiert denn
und das
hier?
Und jetzt ist es auch anders. Also das ist zum Beispiel eine Szene, die gibt es im Hörspiel nicht. Dafür müsst ihr dann das Buch lesen oder uns zuhören.
Genau.
Sie gehen weiter und kommen zu einer Schlucht. Und da gibt es eine Hängebrücke.
Boah, prädestiniert für tolle Szenen. Ja.
Und ich habe sofort so Indiana Jones Musik im Hinterkopf. Finde ich gut.
Ja, wird ja dann auch erwähnt. Also wenn dann später, glaube ich, sagt das ja einer von beiden, also von Peter oder Bob, Justus Jonas Jones.
Ja, Peter und Bob gehen zuerst über die Brücke hält.
Ja, und sie machen so ein bisschen ihre Witzchen, ne? Sagen so, Justus hier, ein bisschen vorsichtig und du bist ja jetzt nicht gerade hier Fliegengewicht und so, ja? Also pass mal ein bisschen auf und der hält sich dann aber auch fest und dann kommt es aber, wie es kommen muss, ist so richtig typisch, ne? Es sind diese morschen Holzbretter und dann diese Seile, an denen man sich festhält, ja, aber es kommt also, die Bretter brechen, die Seile fliegen und Justus fliegt in die Tiefe und stürzt auch tatsächlich in den Fluss rein. Also das ist ja irre. Ist ja irre. Ist ja nicht einfach so, dass man sagt, ja okay, er hängt da kurz drin fest und die ziehen den wieder hoch oder so. Nein, er fliegt einfach da runter in diese Schlucht, in diesem Fluss. Und, kann
und
sich
es ist wirklich
so
Indiana Jones mit sich. Nee, ja Moment, er wird erstmal Richtung Wasserfall getrieben, der etwas später kommt. Aber Justus ist ja ein super toller. Der kann gegen die Strömung zurückschwimmen und steigt halt aus dem Wasser. Und Peter, also als er dann irgendwie oben angekommen ist, erzählt Peter noch, die Bannerbaden klettern runter, ja, in diese Schlucht.
Genau.
Und Peter sagt, ja, da oben war wohl was angeschnitten.
Mhm. Sabotage, ja.
Genau, aber Justus steigt halt aus dem Wasser, schüttelt sich einmal und sie marschieren weiter.
Ich wollte mich schon mal kurz abkühlen.
So, jetzt nur mal kurz ich, ne? Also so in Sachen Realitätsbezug, mal abgesehen davon, dass der das schafft. Wir wissen ja, er ist ein guter Schwimmer und so. Selbst wenn es ein sehr warmer Tag im Sommer ist, das ist keine Kleinigkeit mit den nassen Klamotten. Also ich bin mal im Zoo bei so einer Delfin-Vorführung sehr nass geworden und meine Schwester und ich waren dann Miss Wet T-Shirt des Zoos. Es war wirklich ein sehr, sehr warmer Tag, aber selbst wenn dir nur so ein T-Shirt am Leib klebt, das ist schwer, das ist nass, das wird schnell kalt, aber bei dem ist ja alles nass, ne?
Ja, ja,
inklusive
ja.
Schuhe. Und ja. Wer schon mal mit nassen Schuhen rumgelaufen ist, weiß, das ist echt kein Spaß. Vor allen Dingen, du kriegst halt in 0, nix, kriegst du auch Blasen an den Füßen.
Ja.
Und also sorry, dass das nicht mehr erwähnt wird, also so nasse, sorry.
Ja, nee, das verzeihe ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Ne? Also für den Cash dieses Schockmoments,
ja,
geschenkt, ja, toll, ne, sage ich mir, okay, krass, ne, also bedrohlich und ja, er rettet sich gerade noch so, gell, toll. Aber dann mit den nassen Klamotten rumlatschen, ist ja halt echt, nee.
Aber gut, geschenkt ist jetzt auch für die weitere Geschichte gar nicht mehr so wichtig. Justus entdeckt auch, als sie dann weitergehen, glaube ich, durch diese Schlucht, sehen sie ja, dass es da wohl einen alten Staudamm gegeben hat.
Mhm. Genau.
Und vermuten, da hat jemand diesen Bereich trockenlegen wollen.
Mhm. Das ist schon eine recht gute Vermutung, gell? Wo ich dann sage, ja, okay, ne? Also dass sie da schon so dran denken, dass das jemand extra gemacht hat, um das trocken zu legen, ne? So, okay.
Und sie vermuten auch, dass das nicht das FBI oder die CIA war. Justus tippt sofort auf Hunterman, weil der hat ja gesagt, er kann nicht schwimmen.
Ja, schlau. Also das war auch krass. Also das ist gut kombiniert in dem Moment. Ne? Man sagt, okay, der kann nicht schwimmen. Der hat das trockengelegt. Aber dann, also es ist schon sehr, sehr gut deduziert daraus, finde ich. Ne? Also das ist schon nicht das Naheliegendste, auf was man jetzt käme.
Ich glaube, normalerweise werden Staudämme aus anderen Gründen angelegt und nicht, weil man nicht schwimmen kann.
Genau.
Aber gut, währenddessen fasst Peter noch mal kurz zusammen so, das ist alles abstrus, unlogisch und vollkommen bescheuert. Und ich denke, ja.
Ja.
So geht's mir auch.
Super zusammengefasst, Peter. Vielen Dank.
Mega. Da bin ich ganz bei Peter.
Aber es ist schön, dass der Ben Nevis das Peter sagen lässt, weil es ja wahrscheinlich als Sawyer so sein. Das ist ziemlich gut. Genau.
Okay. Sie kommen zum Wrack, ne?
Genau. Im Kapitel 9, ein Werk der Zerstörung, ja, finden sie jetzt das Wrack und durchsuchen das und stellen auch fest, okay, wir sind nicht die Ersten, die hier sind. Also das wurde quasi wirklich von vorn nach hinten total auseinandergenommen. Ja, also wirklich nicht nur, da hat mal jemand irgendwie was gesucht und ist, also es ist richtig, richtig auseinandergenommen worden. Ja, also richtig nochmal.
Die Sitze sind aufgeschlitzt,
genau.
Und auch die ganzen Maschinen vorne, das ganze Armaturenbrett ist irgendwie rausgerissen.
Ja.
Und da habe ich eine kurze Frage. Die suchen eine schwarze Kiste, aber die suchen nicht die Blackbox, oder?
Das habe ich auch erst gedacht. Ich dachte, warum spricht er nicht von der Blackbox? Ne? Also
das genau,
würde ja,
um das nochmal zu erklären.
Ja, Sinn machen, aber nein, es geht nicht um die Blackbox, ne, die ja da im Flugzeug ist. Ne, da, wo
die Blackbox ist
Daten
ja der Flugschreiber,
werden, der
genau,
Flugschreiber.
Die Daten.
Genau.
Und die ist normalerweise auch nicht schwer zu finden, habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil ich das nochmal wissen wollte. Ich hatte das nicht, also wenn ich mal eine Blackbox suche, die wäre entweder in der Mitte oder im Heck verbaut, damit die eben bei einem Unfall möglichst nicht kaputt geht, weil das sind so, also gerade vorne geht immer das meiste kaputt, ist ja klar, Flugzeug irgendwo gegen, zack, kaputt. Und die ist ungefähr, also eine Blackbox bei einer Maschine in der Größe, aber auch bei größeren Maschinen ist immer so Schuhkarton groß und in der Regel leuchtend orange, eben damit man sie findet und nicht halt irgendwie so ein kleines schwarzes Kästchen. Und dann ist mir klar geworden, das hat nichts miteinander zu tun.
Genau, also das war auch meine erste Assoziation, aber genau. Und ja, aber jemand ist auf dieses Kästchen auch aus, ne? Aber weiß man ja nicht, es ist ja nicht mehr da. Also kann es derjenige vielleicht gefunden haben oder vielleicht auch nicht, ne? Also.
Und das ist ja auch nur eine Sache, die Hunterman erzählt hat, das von dem schwarzen Kästchen.
Richtig.
Und sie suchen da halt weiter rum und jetzt passiert auch was ungewöhnlich? Nö. Also es kann halt passieren. Peter verletzt sich.
Genau, an so einem Stück Stahl, was da irgendwo rumhängt, ne? Ist klar, bei so einem Frack, ne? Und schlitzt sich den Arm auf. Und
so. Frau Dr. Börs, kriegt ihren ersten Einsatz. Pass auf. Er hat Angst vor einer Blutvergiftung. Und jetzt kommt der erste große Fehler in dieser ganzen Geschichte. Justus meint nämlich oberlehrerhaft so, ja, du hast ja bei Tetanusimpfung vorher überhaupt kein Thema. Da sei ja eher das Problem der Wundstarrkrampf. Ah, Achtung, Achtung, Achtung. Tetanus und Wundstarrkrampf ist dasselbe. Während Blutvergiftung und Tetanus eben nichts miteinander gemein haben. Das ist zwar in beiden Fällen bakteriell bedingt, sind aber unterschiedliche Bakterien. Also was Justus erzählt, ist Mist. Das stimmt nicht.
Krass. Ja.
Nur also nochmal so für euren Hinterkopf.
Ja, das finde ich nämlich sehr gut, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, ob das stimmt. Also gut, dass du nochmal nachgeguckt hast, weil mir kam das auch komisch vor. Weil ich dachte, das Tetanus ist doch Wundstarrkrampf.
So. Ganz genau.
Ich dachte so, hä, aber er hat doch gesagt, er dagegen ist okay, aber Wundstarrkrampf ist dann wieder schlecht. Ich dachte, das passt doch nicht. Ne? Und klar kann sich die Wunde trotzdem infizieren.
Ja, weil es andere Bakterien sind.
Genau.
Aber wenn wenn du gegen Tetanus geimpft bist,
kriegst du keinen Wundstarrkrampf. Aber du kannst ja eine andere Infizierung haben und dann entzündet sich's total. Und es ist so eine offene Wunde, wenn es irgendwo an einem schabbeligen Frack ist, ist er immer erstmal. Also man muss immer die Wunde sauber machen und die verbinden. Ne? Also auch gucken, wie tief ist die Wunde. Dann ist ja auch wirklich ein Blutverlust auch vielleicht auch schlimm. Aber es war relativ oberflächlich. Aber trotzdem muss man die Wunde dann vor Bakterien schützen und dann nicht einfach sagen, ach na komm, jetzt kannst du es auch einfach so rumliegen lassen und passiert schon nichts. Ne?
Ja. Genau, Obacht. Das ist auch im Hörspiel gibt es das zum Beispiel nicht. Das haben sie weggekürzt. Vielen Dank an der Stelle, weil es ist falsch. So, und dann kommt Bob noch mit, mach doch Spucke drauf. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, war das der Fall mit den Särgen da auf der Schwäbischen Alb?
Das da hieß es doch sein, auch irgendwie,
da war doch ein Wespenbienenstich, mach doch Spucke drauf.
Ja, ja.
Und auch da bitte, also bei kleinen Wunden ist es halbwegs okay, also aber wenn da jetzt irgendwie so ein mega Riss ist.
Ich stelle mir jetzt auch auf, dass er sich den ganzen Unterarm aufgeschlitzt hat, gell? Und ich dann sage, wie viel willst du denn da drauf rotzen?
Das ist ja egal. Außerdem hast du da wieder ein neues Infektionsrisiko. Richtig. Und deshalb auch, wenn sowas immer machen, immer die eigene Spucke nehmen.
Ja.
Das ist schon mal gut. Jetzt nicht irgendwie den anderen da ablecken. Also auch bitte das, macht es irgendwie anders sauber. Also vielleicht so einen Mückenstich kann man vielleicht mal irgendwie ablecken oder wenn man sich irgendwie gestoßen hat oder wenn der Finger so ein bisschen blutet, meinetwegen.
Genau. Ja. Aber das macht man sowieso instinktiv, wenn der Finger blutet, ne, dann hat man den gleich schon im Mund, gell? Aber nicht jetzt den ganzen Arm ablecken, ne?
Ich bin schon fast froh nach diesem komischen Exkurs in die medizinische Halbwelt, dass es nämlich jetzt eine Steinlawine gibt.
Ja, wenigstens gibt es eine Steinlawine, genau.
Dass uns das ein bisschen ablenkt. Da sagt die Natur, stopp, was erzählt ihr da für einen Scheiß? Da sind wir auch wieder im Hörspiel, da gibt es Steinlawine und auch die ist im Hörspiel schön dramatisch, sehr laut.
Das stimmt, es ist richtig, richtig gut gemacht und im Buch tatsächlich auch, weil die stehen ja noch draußen an dem Frack und auf einmal hören die schon das Grollen und Bob ist da auch so ein bisschen wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Ja. Ne? Du denkst, ach du Scheiße, da grollen schon die Steine und er kann sich gar nicht rühren und Justus zieht den am T-Shirt noch schnell in das Flugzeug rein, dass die irgendwie da zum Schutz kommen, ne? Weil so eine Steinlawine ist halt auch echt nicht ohne, gell? Also wenn da so ein paar Felsbrocken auf einen zugerannt kommen, ist das schon sehr, sehr bedrohlich auch, ja.
Ich wäre auch froh, wenn mich so ein Justus dann wegziehen würde, weil ich glaube, ich würde da erstmal stehen, rechts, links, nach hinten, nach vorne, welche Richtung nehme ich jetzt?
Das ist wie in der Mumie, ne? Wo dann der sagt, nö, der trifft dich schon nicht, ne? Und dann rollt der Stein ja da vorbei und dann wirklich in die andere Richtung, ne? So, und da, wo Bob sich ja auch drinnen verstecken wollte.
Also ja.
Der hat so ein bisschen mit den Steinen und muss halt auch gerettet werden. Oder eben stopp, geh nicht dahin, weil dann quetscht dich nämlich der Stein. Ne? Ja, richtig. Und dann sagt der Justus aber noch, ich hasse die Natur. Vor allen Dingen, wenn sie jemand loslässt. Ne? Also es scheint ja dann auch wieder da so eine Form von Sabotage zu sein, ne? Wie bei der Brücke auch. Ne? Also irgendjemand scheint ja wohl, also zumindest vermutet das Justus, diesen Erdrutsch ausgelöst zu haben. Und der Einzige, der es wissen kann, ist der Adler, der oben drüber fliegt. Ne?
Ja.
Der weiß es. Fand ich süß.
Okay, und dann kommt ein Kapitel, das gibt es im Hörspiel auch nicht. Das ist, dafür sind diese kurzen Kapitel wirklich ganz gut. Das heißt nämlich Zukunftsträume. Sie überlegen nämlich jetzt, nachdem sie sich erstmal von dem Schock mit der Lawine erholt haben und es ist ihnen auch nichts passiert, sie überlegen halt, was dieser Pilot damals getan haben könnte nach dieser Notlandung, Bruchlandung. Und wahrscheinlich hat er sich erstmal einen Überblick verschafft. Wo ist er da gerade? Und um das noch besser zu schaffen, geht man vielleicht auf einen Hügel, um zu gucken, sehe ich da irgendwas? Sehe ich da Zivilisation oder so?
Genau, richtig. Und
Das machen sie auch, ne? Sie laufen
genau.
da auch rum, ne?
Und während sie da hinlaufen, sinnieren sie eben noch ein bisschen über diesen Rätseltext. Und da geht es eben, das war ja gleich der erste Satz, ne? Denk an den Traum, den wir immer träumten.
Mhm.
Ne? Und da fangen sie, glaube ich, an, so über ihre eigenen Zukunftsträume so ein bisschen zu sinnieren. Und wir erfahren mal so ein bisschen, was so jeder so für Zukunftsträume hat. Und wo hingegen sie natürlich alle von dem Koffer voller Geld träumen, ne? Weil ja Geld beruhigt, sage ich mal. Ich will nicht sagen glücklich macht, das ist ja auch ein falscher Freund. Aber viel Geld beruhigt halt, ne? So, dass man sich keine Sorgen machen muss.
Ja.
Und Justus erzählt so ein bisschen, also er träumt ja davon, eine Computerschmiede zum Beispiel zu besitzen, die mindestens genauso berühmt wie Apple ist, ja. Oder er möchte Chef vom LAPD werden, ja. Aber dann merkt er so, ach nee, das ist ziemlich anstrengend, dann wäre Detektiv sein als Hobby wohl schon noch besser. Ja. Oder Filmregisseur. Also doch der kleine Mini-Hitchcock, ja.
Mhm. Und Bob überlegt, er würde gerne Romanautor werden oder er würde eine Rockband gründen.
Und dann schön
das ist ja auch so.
Genau, die Karten kosten viel Geld. Ja, und Peter sagt natürlich, ja, und dann hast du natürlich einen Stall voller Mädels, ne, an der Hand und sowas, ne? Und da springt dann Bob auf und sagt, naja, dann ist dein Zukunftswunsch wohl hier Frauenheld Nummer 1 zu werden. Sagt Peter, nö, ich möchte gerne eine Surfschule, eine Segelschule, eine Taucherschule.
Irgendwas mit Wasser.
Genau, und das finde ich jetzt richtig schön.
Das ist super.
Super gemacht. Als Gedankenblitz, Geistesblitz. Peter hat den Geistesblitz eigentlich, ne?
Und er hat ihn wirklich selber. Und nicht nur, dass er irgendwas sagt und Justus draufspringt, sagt, was hast du da gerade gesagt?
So, genau, sag's doch mal. Ne?
Nee, er kommt wirklich selber drauf und meint so, das mit dem Rätsel, das hat was mit Wasser zu tun. Das sind Tauchsignale in diesem Rätsel.
Ja, mega. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dadurch, dass ich schon so viele 3 Fragezeichen Folgen vielleicht auch gehört haben, es öfter mal ums Tauchen ging oder überhaupt man sich damit ein bisschen mit dem Tauchen beschäftigt hat. Als ich das Buch jetzt gelesen habe, habe ich es auch gewusst.
Echt? Okay,
ja.
ich
weil, überhaupt nicht. Und zwar an der Stelle, wir können jetzt an der Stelle auch das Rätsel mal
mal magst du es mal vorlesen?
Ich mag es mal vorlesen.
Oder vorlesen?
Ich hatte mir eben eine, ja, hier habe ich es. Also, das Rätsel geht folgendermaßen. Denk an den Traum, den wir immer träumten. Beginne am Ort. Laufe 50 weit, bis du keine Luft mehr hast. Aber dann ist es okay. Mache die Pause, 3 Minuten. Steige dann die letzten Meter hinab. Halte an. Stopp. Sieh dich um. Brich alles ab. Dann findest du mehr als das Wrack. Und bei diesem Punkt, mach die Pause, 3 Minuten. Habe ich dran gedacht, an diese, ne, wirklich diese Pause beim Auftauchen, ne, um den Druckausgleich zu machen. Da habe ich gedacht, okay, das hat was mit Tauchen zu tun.
Bist du schon mal getaucht?
Nein, aber ich habe das einfach, weil man sich mit Tauchen, also auch durch die 3 Fragezeichen, durch so viele Tauchfolgen, ne, Tauchgang ist ungewisse oder wo sie eben noch alles rumtauchen, hier die Stadt, die da versunken war, ne? Also, und dann auch, halte an, stopp, ne? Also einfach dieses, das hat schon so eine Signalwirkung, ne, wie das so geschrieben ist, ne? Und da war ich sofort im Tauchen und ich dachte, oh geil, die müssen tauchen, ja? Dachte, cool, Taucheranzüge an. Ich mag Folgen, wo die tauchen tatsächlich total gerne. Das war dann so ein bisschen meine Hoffnung.
Und mir hat es auch total gefallen. Ich bin halt nicht drauf gekommen, aber ich lasse mich da gerne mitnehmen. Kleiner Unterschied, also das ist im Hörspiel und im Buch sind wir da jetzt wieder an der gleichen Stelle, dass halt auch im Hörspiel Peter aufs Tauchen kommt, obwohl Bob vorher kurz das Wort Auftauchen in einem anderen Zusammenhang benutzt hat und er so ein bisschen drauf kommt. Kleiner Unterschied auch, im Buch sagt Justus zu Peter, ich könnte dich küssen.
Ja,
stimmt. Und da sagt Peter, bitte lass es. Und im Hörspiel sagt Bob, ich könnte dich küssen. Und Peter sagt, nicht hier.
Das ist so süß. Und das ist, glaube ich, so eine Hommage dann im Hörspiel natürlich, gell, an dieses alte Live-Hörspiel, gell. War das der Wecker?
Ja, nee, das
war der Wecker,
ich,
wo die da
wo die diese Karaoke-Maschine gefunden haben im
wo
Keller.
Wo sie Worte nur Worte singen und sich dann am Ende küssen. Ja. Also die Peter-Bob-Bromance ist da tatsächlich am Start.
Aber auch wie Peter süß. Das sagt, nicht hier.
Nicht. So. Genau. So. Aber dann später kommt er, darf ich dich jetzt küssen? Ja, okay.
Ja.
Und er macht das ja dann auch, ne? Genau. Ja, weil Justus ja auch sagt, ja, das sagt man ja halt so, gell, wenn man sich so freut über jemanden und sagt, oh, ich könnte dich küssen. Ja, so. Und das ist halt so richtig schön dann umgesetzt, ja.
Ja, das hat mir gut gefallen.
Ja.
Und es geht auch nahtlos weiter. Also wir haben wenig Brüche. Wir bleiben also auch erstmal die ganze Zeit zusammen und es geht so Schlag auf Schlag.
Genau, straight und, durch.
Justus guckt sich jetzt aufgrund dieser sie sind jetzt ein ganzes Stückchen weiter und aufgrund dessen guckt er sich mal so die Landschaft mit dem Fernglas an. und findet so Entsprechungen da in der Landschaft und dann machen sie sich auf den Weg.
Genau, weil sie assoziieren jetzt nämlich diesen ganzen Rätseltext mit diesen Tauchzeichen, ne? Also wirklich diese Hand für keine Luft, ne? Diese flache Hand und dann auch das X für Abbruch und, ne? Und alles sowas. Und das finde ich ziemlich cool, dass sie das dann jetzt so eruieren, ne? Dass wir jetzt gar nicht dran denken, okay, nee, wir müssen jetzt irgendwo einen See finden und müssen jetzt wirklich tauchen, weil es geht ja gar nicht ums reelle Tauchen, sondern es geht jetzt wirklich um diese Zeichen und was kann ich in der Landschaft für eine Assoziation damit finden? Also sie suchen ja einen bestimmten Ort, ne?
Genau. Okay, unter der Prämisse, dass sie halt denken, wie der Pilot, der ist auf der Flucht, der ist abgestürzt, der hat dieses Kästchen und am besten wäre es wahrscheinlich, dieses Kästchen irgendwo dort zu verstecken, weil ja irgendwer hinter ihm her ist. Das ist ja so das, was sie meinen, was die Gedanken des Piloten sind. Genau. Und dass der halt, muss ich ja auch irgendwie merken, der kennt sich da nicht aus. Das heißt, der muss, wenn er was versteckt, sich das ja auch so merken können, dass man es wiederfindet. Nur nochmal so zu rekapitulieren, warum dieses Rätsel überhaupt erschaffen wurde, was ich total gut finde, weil oft sind diese Rätsel nämlich so an den Haaren herbeigezogen und haben gar keine Motivation, außer dass es jemand löst. Aber hier fände ich es ja total wichtig. Der kennt sich nicht aus und muss sich irgendwie merken, wie, wo, was. Und was ist auch so unveränderlich, dass es vielleicht noch in ein paar Jahren noch so da ist und jetzt nicht einfach nur in so einen Baum reinstecken oder
genau,
so.
Der könnte ja irgendwie, der mal abgeholzt wird oder so, ja.
Oder brennen oder kaputt gehen, wie auch immer. Genau.
Richtig.
Das nur mal so. Und sie meinen jetzt, sie machen sich auf den Weg und vermuten aber einen Verfolger.
Na klar, weil irgendwie scheint ja die ganze Zeit jemand hinter ihnen her zu sein. Der Justus hatte dieses Fratzenkatzengesicht da gesehen. Dann war dieser Steinschlag, die Brücke, ne? Also es ist alles auch so ein bisschen auf Sabotage, läuft das ja hinaus. Muss also jemanden geben. Jemand will sie ja auch davon abhalten. Sollten ja auch verschwinden. Muss also jemand da sein. Und das Beste, was man dann machen kann, bin ich auch voll bei denen, ne? Ist ein Ablenkungsmanöver zu schaffen. Ich meine, trennen ist immer irgendwo blöd, gell? Aber irgendwie müssen sie ja eine Ablenkung schaffen, um zu gucken, wie können sie den vielleicht weglocken. Und dann haben sie die Idee, dass Justus quasi, weil sie vermuten doch, ja, wer könnte hier der Chef sein und Justus wird dann auserkoren, gell, und dass er dann wahrscheinlich schon dahinter kommt, wo das ist und trennt sich quasi von den anderen und sagt aber das verstehe ich nicht so ganz, warum er dann sagen muss, ich muss mal kurz pinkeln, auch wenn es eine
das
kleine
ist alles, das hat alles was mit dieser das hat was mit diesem Ablenkungsdings zu tun, aber was ich noch viel spannender finde an dieser Trennungsgeschichte ist, dass Bob die Idee hat. Und Bob sagt, pass mal auf, wir müssen uns trennen und jetzt nicht, wir trennen uns jeder einzeln, sondern es bleibt eine Zweiergruppe, eine Einsergruppe und dass Justus alleine gehen muss. Das findet Justus
nicht
total
gut.
Blöd. Ja. Und Bob kann aber sehr gut erklären, warum das, ne, da kommt wieder diese, du bist aber der Anführer und so, das heißt, du lockst ihn weg, während Peter und ich die Kiste holen. So, finde ich sehr gut und da kann Justus nichts gegen sagen.
Ja, Wahnsinn, da kommt er nicht an. Und das ist so gut, ne, weil Justus pocht ja manchmal da auch mal so ein bisschen drauf, auch wenn er lässt es ja manchmal gerne raushängen, dass er so der Chef ist und bestimmt ja auch über alles, ja. Und jetzt nutzt das Bob quasi gegen ihn, um ja zu sagen, ja, aber du bist ja unser Anführer und dir wird man dann am eher noch, weil alle ja vermuten, dass du der Anführer bist, weil du dich halt immer so aufspielst, dass man eher dir folgen würde, als jetzt zum Beispiel Peter und mir.
Ja, und also wenn man das wirklich mal ganz nüchtern sieht. Ganz oft schickt Justus auch die anderen vor.
Natürlich.
Peter muss immer die Türen aufmachen, die sollen immer vorgehen, weil der sportlicher ist oder Bob ist kleiner, keine Ahnung.
Genau.
Aber es ist nie so, dass er jetzt sagt, pass auf, aber ich bin hier Chef, ich gehe hier auch als Erster.
Ja. Na, nur wenn es um was geht, nur wenn es um die Auflösung des Falles geht, nur wenn es darum geht, jetzt was zu finden, was ja maßgeblich dazu beiträgt, dass er wieder einen Gedankenvorsprung der anderen gegenüber hat, wo er wieder sagt, nö, das erzähle ich euch dann später. Ja, da ist er ja der Erste, der dann losgeht.
Das ist ja auch ungefährlich.
Genau.
So, aber immer dann, wenn es, naja, gut.
Genau, aber Justus muss sich zwangsläufig darauf einlassen, ne? Und er trennt sich dann auch von den beiden und wir bleiben erstmal bei Justus. Sie machen sich auch aus, dass wenn Justus mitbekommt, dass er verfolgt wird von dem Unbekannten, der natürlich den üblichen Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers macht dreimal, damit sie auch einfach wissen, okay, er hat angebissen. Und Justus geht auch los, merkt, er wird verfolgt, macht den Ruf und hofft eben einfach, dass sie es gehört haben. Und dann haben wir mein Lieblingswort, Szenenwechsel.
Und bevor der Szenenwechsel kommt, das finde ich auch ganz spannend, als wir noch bei Justus sind. Also er spürt und er merkt auch, er wird verfolgt und er kriegt richtig Panik. So alleine.
Oh ja, das stimmt, ja.
Und das ist, finde ich, auch was, was durchaus nachvollziehbar ist. Und plötzlich merkt er, oh scheiße.
War vielleicht eine scheiße Idee. Ja, wo er auch überlegt, war vielleicht echt eine blöde Idee. Jetzt bin ich hier auch schutzlos demjenigen ausgeliefert. Jetzt kann der mich ja hier sonst was, ne? So.
Ja.
Und ich habe hier überhaupt gar keine Möglichkeit der Verteidigung. Ich kann mich nicht verstecken, ich kann mich nicht verteidigen. Die beiden sind nicht da. Die können mir nicht helfen. Ja, eigentlich blöd.
Genau. Und dann wechseln wir aber zu Peter und Bob, die trennen sich auch.
Genau.
Der eine geht zum Eierstein, der andere geht zum Fingerstein oder zum X oder so.
Genau. Die suchen
halt. Ein bisschen undurchsichtig. Genau, ja, die versuchen halt wirklich zu gucken,
wo können wir das sowas sehen, was so ähnlich aussieht, ne? Und
also sie sind getrennt, bis Bob plötzlich um Hilfe ruft.
Genau.
Und dann ist Stille.
Ja, das ist ja immer sehr, sehr, sehr gefährlich. Ist ein guter Cliffhanger fürs Kapitel.
Sehr gut.
Ja, es ist super gemacht, ne? Ja, und Peter kommt dann natürlich gleich am Anfang des nächsten Kapitels, der Weg der Zeichen, kommt er gleich zu Bob, der von einem maskierten, also der Mann hat einen Taucheranzug an und eine Tauchermaske, die aussieht wie eine Katze. Aber das weiß ich nicht.
Wir wissen noch nicht, dass das ein Taucheranzug ist. Wir wissen nur, dass er eine Katzenmaske
aufhat. Schwarzer Anzug, Katzenmaske und Bob im Würgegriff. Aber Halleluja, ja, so. Und Peter schnappt sich einen Stein, droht dem den Stein an den Kopf zu werfen. Der soll Bob loslassen. Schafft er auch, der verschwindet dann auch. Und
Bob hat ein Röcheln bemerkt. Das ist so was, woran er sich noch erinnern kann und versucht wieder zu Atem zu kommen. Jetzt kommt auch Justus um die Ecke und will die beiden vor diesem Katzenmann warnen.
Ja.
Wir sagen dir aber, nee, ist schon zu spät, weil der war schon hier.
Ja.
Hier war schon ganz Drama. Also das ist im Hörspiel auch verkürzt. Da sind die drei die ganze Zeit zusammen, trennen sich nicht und der Katzenmann greift die drei gleichzeitig an.
Genau. Richtig.
Ja,
die gucken jetzt und dann stellen sie dann doch fest, aha, wir müssen uns nochmal diese Steine nochmal ein bisschen anders angucken.
Das sind unsere Eiersteine.
Die Eiersteine. Und dann kommen sie nochmal auf dieses Rätsel nochmal zu sprechen, weil dieses, und dann ist es okay, dass okay nicht klein geschrieben ist, sondern groß. Das heißt also, dieser eine große Eierstein, der wird es wohl sein, ja. Und da sehen sie dann auch dieses Loch in der Wand, ne, oder im Fels, ne, eine Spalte im Fels, und Peter muss
sie gehen erst noch zur flachen Hand und finden das X.
Ach ja, das
aber
muss
egal.
Ja immer weiter, ja, stimmt, das ist ja dieser Weg, ne, erst dieses große Eierstein, dann diese flache, dann dieses Handstein, ne, also es müssen ja die tollsten Formationen sein.
Ja.
Aber ja, letztendlich kommen sie dann zu diesem Versteck.
Zu einem Spalt im Fels. Finde ich auch sehr lustig, dass Peter wieder reingreifen muss.
Ja, natürlich.
Verarschtet
die nicht erst? Nee, das war nicht so. Aber irgendwas macht sich doch auch einen kleinen Spaß draus. Nee, oder findet irgendwas anderes erst drin und dann...
Er schmeißt irgendwas raus und hat auch Angst vor einer Schlange. Also so, ehrlich gesagt, in der Natur irgendwo reingreifen.
Das ist schon schwierig. Ich meine, ich kann schon manchmal nicht in solchen, also wenn du hast ja manchmal, wenn du im Naturkundemuseum irgendwas, wo du in so Löcher reingreifen musst, wo du ja genau weißt, okay, da ist jetzt eine Schlangenhaut oder eine Spinnenbein oder sowas, ne? Wo ich dann weiß, okay, da ist jetzt nichts Schlimmes drin, ne? Aber jetzt in so einem ganz naturbelassenen Felsspalt einfach reingreifen.
Wer weiß, wenn man da stört.
Ja. Das Bergmonster oder so.
Aber Peter macht's. Und findet eine kleine angerostete Metalldose.
Genau. Und in der ist der Chip.
Ein Kamerachip, genau, gut eingepackt in Plastik, damit dem nichts passiert. Und ein Schlüssel.
Genau.
Woraufhin sie jetzt beschließen, okay, wir gehen jetzt zurück zum Hotel. Justus verpackt oder versteckt die Sachen in so einem Geheimfach, was er am Gürtel hat.
Am Gürtel, ja, spannend.
Das ist gut, ne?
Das ist ein ziemlich cooles Gadget, das wussten wir auch noch nicht.
Und auf dem Weg zum Hotel kriegen sie aber ein bisschen Verfolgungswahn. Naja, auch berechtigt letztendlich, weil sie denken, vielleicht der Katzenmann ist da, vielleicht sind aber auch Agenten jetzt hinter ihnen her, weil sie ja wohl was Wichtiges gefunden haben. Außerdem haben sie sich schon Blasen gelaufen. Endlich sind wir wieder in der Realität angekommen.
Vor allen Dingen Justus.
Und Justus hat jetzt den Plan, wenn sie im Hotel sind, er checkt schnell den Chip. Und die anderen suchen noch so nach Hinweisen im Hotel, beziehungsweise in Huntermans Zimmer.
Na klar. Ja, und Peter war ganz berechtigt, ja, aber hey, hallo, also eigentlich wollen wir ziemlich schnell einfach nur weg. Also wir haben jetzt diesen Chip, dann lass uns doch einfach verschwinden und den irgendwo in Sicherheit angucken, keine Ahnung, wohin bringen, was die da jetzt haben.
Nö, ich finde auch, und eigentlich ist es auch totaler Quatsch, dass Justus erst noch was checken muss. Also ich würde die Beine in die, ich würde ins Auto springen und so.
Ab dafür.
Aber gut, als sie zum Hotel kommen, ist es schon wieder dunkel. Und so, das neue Kapitel heißt Platt.
Ja, auch schön.
Na, rate mal, ob die heimkommen oder nicht, habe ich so gedacht, als ich das las.
Ja.
Aber sie haben Glück, Hunterman ist nicht da. Das finden sie, glaube ich, ganz gut. Also machen sie Justus Plan. Der geht ins Zimmer und checkt den Chip mit seinem Laptop, den er zum Glück dabei hat. Und die anderen sollen Huntermans Zimmer durchsuchen, diese komische Höhle da.
Das machen die auch, aber die finden nicht wirklich was, oder? Also das ist ja einfach, oder die sind, es kommt dann...
Sie finden, nee, das, was sie finden, ist, sie finden ist ja jede Menge Unterlagen vom Hotel.
Ja.
Also Peter, weil Bob muss an der Tür Wache stehen.
Genau.
Und er findet zum Beispiel auch noch einen Zeitungsartikel, wo es noch mehr Details über diesen Absturz gibt. Und sie kannten ja bis jetzt hauptsächlich Huntermans Variante. Und in diesem Artikel steht kein Wort von Geheimdiensten oder von dem gefundenen Piloten. Deshalb warst du so verwirrt und wir denken schon, seltsam.
Genau, seltsam.
Und nach 9 Monaten schließt der Sheriff die Akte. Es gibt keinen Piloten, es wird nichts zum Motiv gesagt und es ist nur noch eine Notiz in dem Artikel zu diesem Wrack, denn Naturfreunde wollten das mal weghaben, weil das Ding liegt da und die sagen, das muss da weg, aus der Natur raus. Und Hunterman wird auch zitiert in diesem Artikel und sagt, nö, das ist ein Anziehungspunkt für meine Touristen hier, lass das mal schön da liegen. Damit ist der Zeitungsartikel zu Ende und Bob an der Tür hört mittlerweile Geräusche. Die kommen von dieser seltsamen Metalltür
wieder, ja, genau. Und jetzt aber schnell weg, ne? Und dann rennen
dann
die
schnell
raus. Genau, und dann rennen die schnell raus und wollen fliehen. Justus kommt inzwischen auch und mit dem Chip in der Hand und genau, und sie wollen zum Auto und
Und Justus kann noch sagen, also kurz, was ich so gefunden habe, also da sind nur Zahlen drauf und irgendwas Verschlüsseltes kann ich jetzt auch gerade irgendwie nichts machen.
Ja.
Und sie rennen zum Auto.
Genau, und das ist aber irgendwie ein bisschen tiefer gelegt als sonst, weil die 4 Reifen nämlich alle platt sind.
Alle platt. Und da denkst du so, scheiße, scheiße, scheiße. Und das ist im Hörspiel genauso.
Ja.
Sie kommen zum Auto und sie haben 4 Platten.
Jetzt sind sie auf der Flucht. Weil jetzt weg.
Oh ja.
Ne, jetzt einfach weg. Also jetzt Beine in die Weise, waren ja Geräusche schon zu hören. Also Hunterman kommt vielleicht bald wieder. Und
ja, und der Gedanke, dass es Hunterman war, finde ich jetzt nicht von der Hand zu weisen. Justus sagt auch, der will uns nicht weglassen mit seinem Schatz. Und dann kommt Hunterman aber wirklich. Und zwar mit einer Pistole.
Genau, und sagt, ich will jetzt mal alles haben, was ihr hier gerade gefunden habt. Ne? So, naja, natürlich schmeißen sie ihm da alles hin, was sie da so gerade gefunden haben.
Und renn weg.
Also sie nehmen wirklich die Beine in die Hand und rennen in den Wald. Und gehen jetzt auch davon aus, dass sie eventuell verfolgt werden und verstecken sich da überall und hören dann auf einmal Geräusche und denken, okay, Hunterman verfolgt die jetzt mit.
Ja, aber sie wollen nicht einfach heillos weg, sondern sie überlegen, wo können wir Hilfe kriegen? Wir könnten zu diesem Jack laufen, weil der hat ja auch ein Pickup, der hat ein Auto. Also, und die Hütte soll doch hier irgendwo sein. Also
sehr
lass uns da hinrennen, genau.
Ja.
Also, und Justus sagt aber, nee, ich traue hier überhaupt keinem mehr. Und er überlegt noch, wer ist denn jetzt hier der mit der Katzenmaske? Aber okay.
Nee, ist nur kurz und dann kommt ein Motorrad vorbei. Das wäre die Rettung gewesen, ist aber leider zu spät. Es waren dann also 2 Touristen, die da gerade mit dem Motorrad unterwegs sind. Aber die verpassen sie ganz knapp und können da auch keine Hilfe erhoffen. Und gehen erstmal weiter und wollen zu Jacks Hütte, genau, und finden die aber auch erstmal fast nicht. Aber sie sehen dann den Pickup dann doch stehen und hoffen halt sehr, dass er, so wie Peter ihn halt sein Auto nicht verschlossen hat, dass es eben auch einfach geöffnet da steht, mit Schlüssel im Zündschloss am besten noch. Aber es ist.
Das wäre natürlich der Traum. Genau, so ist es auch im Hörspiel. Nur da ist dieses vielleicht rettende Motorrad, was da durch den Wald brettert, davon ist nicht die Rede. Sie finden aber auch sowohl die Hütte als auch den Pickup.
Genau.
Und spätestens an der Stelle im Hörspiel bin ich längst eingeschlafen. Spätestens ab hier ist für mich alles neu.
Ja.
Nur mal so. Damit ihr ungefähr wisst, ich bin genau an der gleichen Stelle wie ihr.
Ja, da bin ich tatsächlich auch gestern auch eingeschlafen. Also da habe ich auch nichts mehr mitgekriegt. Jetzt gibt es im Buch das Kapitel Das Grab in der Nacht. Ja, keine Ahnung, ob das im Hörspiel auch...
Doch, das gibt es im Hörspiel.
Sie,
also
das
in,
ich habe es nicht mehr gehört. Aber ja.
Also alles ist dunkel und abgeschlossen. Jedenfalls das Auto. Ne?
Ja.
So. Und Und Peter kann ja viel, aber er sagt, er kann kein Auto knacken.
Ja, bis Justus jetzt. Sagte, ja, da gibt es doch irgend so ein Draht und steckt man da irgendwie rein. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen und dann wieder ja. So, ja, irgendein Draht. Ja, ja, Herr Justus Jonas, ne? Er hat immer die tollsten Ideen gesagt, aber ich bin vielleicht ein guter Schlösserknacker an Türen, aber mit Autoknacken kenne ich mich nicht aus. Frag doch mal deinen Cousin Tai. Ja,
genau.
Der kennt sich aber dann besser sagt aus. Dein Vetter.
Also sagt Justus, okay, dann müssen wir jetzt in die Hütte. Und Peter hat berechtigterweise Angst und denkt, nee. Spinnst
du?
Aber Justus sagt, nein, das muss sein
ja, das
für das
ja
Auto.
Autoschlüssel. Ja, er hat ja irgendwie auch recht.
Und dann, könnte natürlich aber auch sein, dass Jack den Schlüssel in der Hosentasche hat. Aber gut. Richtig. Und unterwegs im Wald ist, keine Ahnung. Naja gut, jedenfalls sieht Peter plötzlich einen hellen Punkt in der Nähe der Hütte und sie gehen dahin. Und da ist eine Kerze vor einem Stein und auf dem Stein steht mein Grab.
Boah.
Sag mal, wie makaber ist das denn?
Ja.
Das ist übrigens im Hörspiel exakt gleich. Sie sehen ein Licht und darauf und sie sehen okay. einen Stein und darauf steht mein Grab.
Ja.
Peter kriegt Angst, finde ich sehr nachvollziehbar.
Richtig, ja.
Sie gehen trotzdem zur Hütte, da ist allerdings die Tür auf. Und sie finden das Innere der Hütte, das ist sehr schlicht eingerichtet, aber sehr aufgeräumt und es ist leer. Erstmal ist da keiner.
Ja, genau.
Bis sie die Umrisse eines Mannes sehen und da bin ich ja fertig. Ne? Ich habe mich im Buch so erschrocken, aber ja. dann später mehr oder sie merken relativ schnell, ach nee, das ist nur ein lebensgroßes Bild von Warum? Einem Mann und dieser Typ trägt auf dem Bild einen Taucheranzug und eine Katzenmaske.
Genau, und da sieht man halt auch richtig, wie dann eben auch, also die Tauchermaske ist eben wie eine Katze, ne, zurecht gemacht und so. Und
es ist schon spooky, oder?
Das
so ein Bild.
Das ist total merkwürdig, vor allen Dingen, das so in lebensgroß da irgendwo da stehen
ja,
zu haben.
Ja, in so einer Waldhütte.
Von diesem Katzenmann, also Wahnsinn, ja.
Aber sie suchen weiter, sie suchen ja den Schlüssel. Und während genau. sie so suchen, macht Peter eine Truhe auf und er findet wirklich einen alten Taucheranzug in dieser Truhe.
Eine Truhe, genau.
Und eine Katzenmaske.
Tada! Da scheint sich also jemand als dieses Gemälde zu verkleiden. Ja. Mhm. Und ist es dann auch schon da, dass sie dann auch denken, ja, okay, der Mann, der Bob überfallen hat, der könnte eine Tauchermaske aufgehabt
ja,
haben, weil
der
bei auch
Bob
so ein Röcheln
dieses
hat
Röcheln,
und so.
Genau, und so ein Röcheln hat man ja auch, wenn man eine Tauchermaske anhat.
Genau.
Obwohl, hat man das wirklich? Da ist
ja,
doch immer noch
ich meine,
so ein
Ja, aber du kannst halt ja. einfach nicht, das ist
nicht
halt
durch den
ein bisschen nasal und man,
ja.
kann,
okay.
man atmet ein bisschen lauter, vielleicht durch den Mund oder so, ja, also das hört man.
Was?
Also ob man dann jetzt dabei auch gleich röcheln muss, also ich glaube, Bob hat geröchelt, weil er keine Luft mehr gekriegt hat, das macht eher Sinn, als
ja,
er ihn gewürgt hat, ja.
Also wenn wir uns das aber mal vorstellen, renne ich wirklich durch den Wald mit dem Taucheranzug und habe eine Maske auf, also ich weiß ja, wie es beim Schwimmen ist, nach einer kurzen Zeit fängt es an zu beschlagen.
Ja.
Es
ist
drückt,
total bescheuert.
Es kneift.
Es ist total bescheuert.
Ja.
Ich kann mich doch nicht so verkleiden und durch den Wald rennen. Ja, also Entschuldigung, aber...
Also dieses leicht irre Spiegel, also ihr merkt, ne, das beschäftigt uns weiter. Und auch im Hörspiel finden die in der Truhe genau,
genau.
diese Dinge.
Richtig.
Und jetzt überlegen sie, ist das jetzt Jack? Und Justus hat nichts anderes zu tun, als sitzt da und grübelt.
Ja.
Und er erinnert sich an eine alte Sache, die er als Kind in der Zeitung verfolgt hat.
Genau, und das hat ihn
das
ja.
Das ist total gut.
Das hat ihn ja Wochen und Monate lang beschäftigt.
Mhm.
Ja, und es ist
und
ja
er
auch
sagt,
der Fall, für den er ja auch Detektiv geworden
ja.
ist. Das fällt ihm jetzt erst ein. Ernsthaft, Justus
Aha.
Jonas? Jetzt fällt
Och,
ihm das erst ein?
Weiß ich nicht. Manchmal erinnert man sich, naja gut, also ich habe es ihm abgekauft und... Er erinnert nee. Sich an diese Geschichte und erzählt die auch. Da gab es mal so einen gewitzten Typen, der war so ein bisschen wie Eugene. Es war auf jeden Fall ein Dieb mit einer Maske. Der hieß Sharkman, also Haimann oder Catman, je nachdem. Und seine Masche war halt, reiche Leute auf Booten zu beklauen. Deshalb ist
Aber,
der im Taucheranzug dahin geschwommen,
genau.
ist da aus dem Wasser. Ja, aber so ein Edelgangster. So. Und es gibt auch eine Verbindung zu dem Film über den Dächern von Nizza. Das liegt ganz nah. Da ging es auch um Meisterdieb, die Katze.
Genau.
Und vielleicht war das auch so das Vorbild für Sharkman. Der
genau.
hat sich nämlich dann auch eine Katzenmaske besorgt. So die Legende, die Justus noch so erzählt.
Genau.
Kleine Recherche über den Dächern von Nizza. Thriller von Alfred Hitchcock. Mit Cary Grant und Grace Kelly aus dem Jahr 1955. Super Film-Guck-Empfehlung. Könnt ihr euch nochmal angucken, ist super gealtert, ist ein wirklich, wirklich sehr schöner Film. Und auch für die Thriller gar nicht so mögen, kommt so ein bisschen leichter daher. So ein bisschen Ist zwar auch ein bisschen spannend, ist aber auch eine Liebeskomödie, so ein bisschen. So, kann man gucken. Und Justus, und auch im Hörspiel gibt's, erzählt er das dann halt auch. Und es gibt eindeutige Hinweise durch Justus und Peter eben auf diesen Alfred Hitchcock-Film. Und dann erzählt Justus, hat er ihn im Laufe der Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es auch keine Diebstähle mehr gab. Deshalb hat die Zeitung dementsprechend auch nicht mehr berichtet. Hat man überlegt, hat er sich zur Ruhe gesetzt? Ist der vielleicht tot?
Tot, genau.
Weiß man nicht. Und warum er Sharkman hieß, es erklärt Justus auch noch kurz. Einmal hat ihn wohl ein Matrose auf diesem Schiff, auf dieser Yacht gesehen und hat von einem Hai gesprochen.
Ja.
So. Ist jetzt die Frage, passt das zu Jack? Aber so ärmlich, wie der da in der Hütte lebt, wenn das jetzt so ein Meisterdieb wäre mit ganz viel Kohle.
Passt nicht.
Ne, man überlegt, was hat er sich denn im Laufe der Jahre so zusammengeklaut? Aber egal, sie suchen weiter nach dem Autoschlüssel. Und dann hört Justus wieder Geräusche.
Genau, und Justus durchsucht ja weiter.
Ja.
Die Wohnung trotzdem, ne?
Also sie suchen weiter.
Die, aber dann finden ja Justus und Bob ziemlich schnell den Schlüssel irgendwo in der Tasse, glaube ich, oder so. Ne?
Genau, also Peter findet den Schlüssel in einer Tasse, genau. Und Justus findet ein Geheimfach im Boden.
Genau.
Und findet da auch nämlich noch ordentlich eingeklebte Zeitungsartikel, auch ähnlich. Und da geht es halt auch, geht es da auch um die,
ja, da geht's,
das
alles
kommt
um
gleich
den,
noch, was er da findet, um den Absturz.
Um,
ne?
Den Absturz und alles, aber richtig in so einem großen Ordner, den will er aber auch erstmal mitnehmen. Ne? Also,
nee, den will er erstmal lesen, das ist ja das.
Nee,
also
genau,
er sitzt
deswegen
da auf dem Boden
und liest das.
Und sagt,
Justus,
Peter, geh doch schon mal das
schon mal
Auto anmachen, genau. Fahr schon mal den Wagen vor, ich komme dann gleich. Bob,
genau.
Und Peter steigen ins Auto, merken aber, sie können nicht starten.
Genau.
Und ich denke, boah, ich hab richtig Puls zu,
ja,
dem Zeitpunkt.
Ja, ja.
Sie machen die Motorhaube auf und sehen, oh, die Zündkabel sind gekappt. Währenddessen,
genau,
sitzt Justus da noch auf dem Fußboden
und
blättert durch die Artikel zu Sharkman, genau. Und
eigentlich
hört
man schon das
wieder?
Kratzen am der Tür, ja. Also es ist doch wieder typisch.
Und Justus ist jetzt alleine in der Hütte. Er hört dann Geräusche aus dem Schlafzimmer und anstatt zu seinen Freunden zu gehen, da geht er erstmal gucken. So.
Muss man gucken,
da er meint, das Auto ist ja quasi abfahrbereit. Ich kann mal eben im Schlafzimmer gucken gehen.
Ich will doch nur mal ganz kurz gucken und dann werde ich rausrennen. Nee.
Und ich denke, oh mein Gott, bist du bekloppt? Geh sofort. Na gut, er weiß noch nicht, dass der Wagen noch nicht fahren kann, aber
ja, trotzdem.
Trotzdem,
ja, das geht auch ziemlich. Der Justus guckt da rein in den Raum und wird tatsächlich von Hunterman überrascht.
Moment, er wird erstmal ins Zimmer gezogen und er wird geboxt.
Ja, und geschubst und
Justus
und so, ja.
Merkt, okay, er hat einen Fehler gemacht, wenigstens das. Er hat seinen Gegner unterschätzt, wer auch immer der Gegner ist. Und ich denke, ja, ach was. So, Justus landet plötzlich in einem Gang und genau, und
ja,
dann ist Hunterman,
genau,
da. Das
dann
stimmt.
Ist Hunterman da.
Der mit
jetzt irgendwie
Pistole.
Einen ziemlich kruden Gollum-Moment hat, weil er auf,
ja,
einmal anfängt von, mein Schatz, gib mir meinen Schatz zurück. Und ich denke, hallo, was ist denn jetzt los?
Und Justus merkt halt, er ist unterirdisch, er ist in so einem Gang. Ne?
Mhm.
So.
Mhm.
Und er vermutet, dass dieser Gang an dieser Stahltür im Hotel endet.
Macht Sinn. Er sagt, okay, so sind sie also hin und her gekommen. Ah,
genau.
Alles klar.
Und der Ausgang war hinter diesem lebensgroßen Bild. Da, die schwang dann halt, das schwang hin und her. Vielleicht ist es auch ein oberirdischer Gang. Auf jeden Fall ist es ein Gang.
Ja, auf jeden Fall ist es einfach ein Gang. Also wird es einfach durch diesen Berg halt gehen. Ne? Also es ist halt einfach,
genau,
so ein Berggewölbegang. Ne? Ja.
Genau. So, jetzt wird's ein bisschen, jetzt wird's wirr. So, Hunterman fordert weiterhin seinen Schatz. So,
genau.
Er ist jetzt aber Sharkman oder Catman.
Richtig.
Und er erzählt auch das mit dem Rotbauchfliegenschnepper.
Ja.
Das hat er ja sofort gemerkt.
Geil.
Er kennt sich ja hier aus.
Geil.
Das ist gut,
finde,
ne,
ich super. Weil wir hatten doch auch schon mal über so einen, es gab auch noch mal einen anderen Fall, wo wirklich so ein,
mhm,
Ornithologe, übrigens war der Norman Bates auch ein Vogelkundler, also der Besitzer des Flugzeugs.
Stimmt.
Auch witzig, ja. Aber auch der Sharkman, der jetzt, also, oder Catman, also, oder Hunterman, so viele Mans, ja, kann man sich aussuchen, hat das rausgekriegt, dass der Rotbauchfliegenschnapper ja gar nicht hier heimisch ist. Also hier, nichts mit Lokruf,
genau,
hier.
Und jetzt nennt Justus ihn auch, weil er muss ihn ja irgendwie anreden, er nennt ihn jetzt die ganze Zeit Mr. Sharkman,
mhm,
im Buch, so, und will jetzt mehr Infos über den Schatz.
Genau.
Sharkman will jetzt weiterhin den Schatz und droht, Justus für immer einzusperren.
Ja.
Und sie gehen währenddessen gehen sie auch durch diesen Gang.
Genau, der drängt den immer weiter Richtung Stahltür, ja, ne, wieder zurück quasi zum Hunterman-Haus, oder? Zum
Hotel.
Zum King of the Mountain.
Nimmt Justus an. Müssen wir annehmen, und am Ende ist plötzlich ein Schlafzimmer und Justus wird da ans Bett gehandschellt.
Mit einer Handschelle.
Ja, mit dem einen. Und die andere ist am Bettpfosten.
Er holt eine Handschelle hervor. Da habe ich mich sehr gewundert.
Warum?
Da habe ich auch mitgefragt und habe gesagt, gibt es eine Handschelle? Er steht im Buch drin, er holt eine Handschelle hervor.
Ah, kommt mit auf unseren Fehler.
Weißt du, wenn er eine Handschelle natürlich dran macht, kann ich das verstehen, weil andere ist da. Aber Handschellen sind doch immer doppelt, richtig?
Ja, da haben wir dann wieder was wieder
aber
nicht
ist
bemerkt
wieder spannend,
wurde.
Oder können wir sehen, das vielleicht aber auch, ich glaube, das hatte der Ben Nevis schon mal in einem, vielleicht kann man das auch so sagen, ich habe es nicht weiter nachrecherchiert. Man kann ja auch, wenn man Fahrrad fährt, sagen, man tritt in die Pedalen oder man tritt in die Pedale. Und ich glaube, das war schon mal so, dass er da in dem Singular geschrieben hat, er tritt in die Pedale.
Ah,
und
vielleicht ist
sagen,
das was
in die Pedale, vielleicht ist es ein Ben Nevis-Ding. Wenn man
vielleicht
noch mal
ist es
weiter,
ein Benevising und vielleicht
forscht.
Ist es auch ein ist es ein Dialektding.
Richtig.
Weil in manchen Dialekten, genau, jetzt wo du das sagst, gibt es ja manchmal Einzahl, Mehrzahl, dass das so
ganz genau. Und da habe ich wieder gedacht,
gut,
also ich muss jetzt an Stefan denken, der ja da immer so Hinweise sucht, wer Ben Nevis sein könnte. Und das wäre wieder so ein Moment gewesen, wo er bestimmt auch gesagt hätte, warum schreibt der, er holte eine Handschelle hervor? Also das ploppte bei mir dann gleich so auf, ne? Und ich sage, ja klar, weil er hat natürlich Justus mit der einen, ne, an der Hand, mit der anderen am Bett da festgekettet, ne, so.
Aber
ja,
es ist wohl ein paar Handschellen, wenn wir es jetzt richtig
machen würden. Ja, weil sonst kann ich es mir nicht vorstellen.
Sonst wäre blöd mit Bett. So.
Ja,
naja, egal.
Das andere halte ich einfach fest.
Und dann kommt wieder ein Szenenwechsel, während Justus da ans Bett gekettet wird, sind wir am Auto. Und Peter sagt, okay, pass auf, also ich könnte das reparieren, das dauert aber, also das ist jetzt, ich habe hier nicht die richtigen Sachen, es ist dunkel, ich kann eigentlich nicht.
Ja.
Und sie überlegen so, wo ist denn der Justus eigentlich?
Der
könnte ja jetzt langsam mal kommen.
Der könnte mal kommen, ja.
Sie gehen wieder ins Haus, finden den Rucksack, aber keinen Justus. Und was findet Peter stattdessen? Er findet eine Perücke unterm Bett.
Ja.
Und Bob meint, er sieht hinter dem Bild was leuchten.
Genau.
So, und das kennen wir alles aus dem Hörspiel nicht. Da musste halt ein bisschen was gekürzt werden. Ja. Aber ich denke nur, was für ein spannendes Kapitel. Hunterman, Catman, Sharkman, Gollum, getrennte Detektive, ich bin...
Gollum-Man. Ja.
So.
Ja.
Jetzt sind wir wieder bei Justus. Wir haben ja dann einen Szenenwechsel. Wir sind wieder bei Justus und Sharkman. So. Und Justus macht es wieder ganz gut. Er fängt mit ihm ein Gespräch über seine Taten an, als Gentleman-Gangster.
Ja.
Und er fragt auch, wie war denn das damals mit dem Flugzeug? Und was ganz interessant ist, dass Sharkman halt sagt, ja, davon wusste keiner. Also es hat keiner eine Verbindung zwischen dem Flugzeugabsturz und Sharkman. Also der Sharkman und der Flugzeugentführer, das war nie, war nie ein Verdacht,
genau,
dass das der gleiche, dass das er ist. So.
Richtig.
Und Justus fragt generell, was war denn mit dieser Agentengeschichte? Und dann sagt Sharkman, wer hat das erzählt? Und wer ist, er hat es erzählt. Wer ist er? Also es wird,
ja,
also,
genau,
es ist euch
dieses,
zu Hause.
Dieses kursiv gedruckte er, ne? Das hat er erzählt, ne? So, und man merkt so, aha, okay, was ist denn hier
und,
verkehrt?
Naja, er berichtet, dass er von, er berichtet von seinem, also Sharkman erzählt jetzt von seinem Haus und er berichtet von seiner Schwester. Da wollte er eigentlich hin, nach irgendeinem Deal gerade oder nach irgendeinem Überfall, den er gemacht hat. So, aber dann gab es auf dem Flug wohl technische Probleme. Außerdem sei er auch nicht so ein guter Flieger gewesen. Also ist er am Berg gelandet, wurde aber schwer verletzt, wollte dann zu einer Hütte, die er gesehen hat, konnte aber nichts mitnehmen. Und die Maske, die dann wohl noch an Bord war, die konnte er nicht mitnehmen, die hat sich vielleicht Hunterman geholt. Und Justus ist verwirrt.
Ja.
Ich auch.
Ja, weil er ist ja Hunterman, der spricht.
Richtig. Also Hunterman redet über Hunterman und bezeichnet ihn aber auch als Schwein, der immer seinen Schatz wollte.
Ja.
Und ich verstehe nichts mehr. Also ich bin jetzt wirklich drin im Buch, ne? Ohne mal zu wissen, wie es nachher noch ausgeht. Also es ist aber an der Stelle, es ist wirklich, vielleicht ist es auch absichtlich
verwirrend.
Na klar,
natürlich.
Also
aber absolut.
So.
Ja.
Jetzt meint Justus schon, Sharkman hätte Huntermans Identität angenommen, doch wo ist jetzt der echte? Und jetzt wird's richtig psycho. Huntermann schreit jetzt, ich bin Max Dexter, ich bin Sharkman und ich hasse diesen Hotelbesitzer. Und dann sind plötzlich Peter und Bob da und wedeln mit der Perücke. Und dann sagt er, ich bin tot, wart ihr an meinem Grab? Und ich denke, und dann sagt er, Peter erinnert ihn an Max Dexter. Aber der starb doch unter den, der starb mir unter den Händen weg.
Genau. Aha.
Okay, Und jetzt hat Justus den Durchblick, meint er. Er ist nämlich beides. Huntermann, der Hotelbesitzer und der Pilot, je nach Situation. Und dann will er mal den Schatz haben und mal will er den Schatz verstecken.
Genau.
Also, Huntermann ist all inclusive, der ist alles. Der ist der Hotelbesitzer, der ist Jack in der Hütte und der ist der Pilot.
Bam, bam, bam.
So, sehr weird, sehr, aber auch geil, wer ist jetzt wann, wo, was, wie, was,
warum?
Genau, und das ist im Hörspiel sehr, sehr geil gemacht, denn da sind die drei die ganze Zeit zusammen, sie werden, glaube ich, nicht getrennt, ne, und Justus spricht ihn immer mit Huntermann an und der ist dann total verwirrt. Das ist
genau,
auch,
also sagt,
das
ist schon, genau, ich bin nicht Huntermann, ich bin Sharkman. Ne? Und das macht der Sprecher, macht das wunderbar.
Ja.
Aber so richtig Gollum-mäßig. Ne? Also das ist wirklich, als, als ob Gollum gerade mit Smeagol spricht. Ne? Also wer alle die Herr der Ringe kennen und dieses Zwiegespräch kennen zwischen Gollum und Smeagol, ist einfach der Hammer. Also das ist halt richtig... Ja, es ist wirklich der Gollum-Moment. Ne?
Also der Switch da die ganze Zeit hin und her, das ist auch im Hörspiel ist das super gemacht.
Ja.
Wir bleiben jetzt aber mal beim Buch. Also im Hörspiel ist es auch sehr lang und auch sehr weird. Ich glaube, wir bleiben aber bei dem Kapitel mit späte Gäste, bleiben wir mal im Buch, weil sonst findet ihr, also sonst, wir müssen schon gucken, dass wir uns da irgendwie durchwurseln.
Ja,
also,
richtig.
Jetzt erinnert sich Huntermann, also Dexter, der Pilot, war schwer verletzt.
Richtig.
Und war bei der Hütte.
Richtig.
Der hat ihm dann das Rätsel diktiert.
Ja.
Für seine Schwester.
Genau.
Also für Sharkmans Schwester.
Ja.
Es ist aber nie was rausgekommen. Keiner wusste ja, dass der Pilot Sharkman war. Ich denke, wow. Bis auf Huntermann, der Hotelbesitzer.
Ganz genau.
Dexter stirbt an seinen Verletzungen.
Ja. Huntermann begräbt
und jetzt
ihn.
Schluss. Ja, und Justus schlussfolgert auch, Huntermann hat im Flugzeug alles gefunden, die Maske, den Taucheranzug nicht, nee, aber Maske. Und so, und kommt auf Sharkmans Identität, aber da ist ja kein Schatz, von dem Huntermann ja durch das Rätsel aber weiß, dass da irgendwo ein Schatz sein muss. Und er beschäftigt sich so stark damit, dass er immer mehr auch Dexters Eigenarten annimmt, seine Redeweise, das Rauchen und so. Das bejaht Huntermann, als er ihm das sagt und berichtet, dass er jetzt bei den drei Detektiven, als sie gekommen sind, bei denen in dem Rucksack von Bob die Visitenkarte gefunden hat.
Genau.
Und jetzt hat er beschlossen, die sind super, die können das, die sollen doch meinen Schatz finden.
Ja.
Ist eine ganz clevere Idee. Für einen, der so ein bisschen verwirrt ist, ist das aber ein sehr cleverer Gedanke. Und Justus meint, dass Huntermann ständig switcht, und fragt jetzt aber, was war denn jetzt mit diesem Max? Denn damals war ja das Hotel noch top, die Frau war noch da. Der Gang übrigens, dieser zugemachte Gang, war früher für die Hotelgäste, damit die sich besser da irgendwie in der Umgebung bewegen konnten. Und jetzt war es wohl so, dass Huntermann nach dem Absturz den Max alleine in der Hütte getroffen hat. Der ist dann gestorben. Huntermann hat ihn begraben. Peter meldet sich kurz mal mit Angst zurück und will weg. Und jetzt kommt Bob mit so einer Theorie. Ah, pass mal auf, Peter. Du ähnelst diesem Max und solange du da bist, also Max, verwandelt sich Huntermann nicht zurück. Der kann da nicht switchen. So, Justus möchte gerne von seiner Handschelle befreit werden.
Ja.
Er macht einen Deal. Pass auf. Schatz gegen Schlüssel von der Handschelle.
Richtig.
Weil Huntermann ja die ganze Zeit will, sagt, ich will den Schatz, ich will den Schatz, ich will den Schatz. Peter hat mittlerweile die Pistole und droht. Justus will aber erst den Schlüssel haben. Und als er frei ist, gibt der Huntermann wirklich auch den Schatz.
Also diesen Chip,
aber so
ne?
richtig,
also erstmal,
den
ne?
Chip, ja, ja genau, er gibt ihm den Chip und Hunter Man ist relativ verwirrt und denkt, was soll ich denn jetzt damit? Und Justus sagt, ja, also wir wissen das auch nicht so genau.
Das war halt versteckt.
Das ist jetzt das nächste Rätsel, da wissen wir jetzt auch nicht so genau. Den Schlüssel, da sagt er erstmal nichts von. Und Justus hat auch, glaube ich, das hat er vorher gesagt, dass er schon eine Kopie, glaube ich, von dem Chip
Daten
gemacht
genau,
hat.
Genau, das vermuten genau. auch die anderen zumindest schon mal, ja.
Genau.
Weil sonst hätte er ihm bereitwillig nicht einfach den Chip gegeben, ne? Also klar hat
genau.
er das kopiert, ja.
Also Justus ist abgekettet, er gibt Hunter Man den Chip und dann rennen alle drei zur Tür und fliehen durch die Hotelküche.
Ja.
Sie werden aber auch nicht von Hunter Man verfolgt.
Ja.
Und Justus beschließt, ja, dann wandern wir irgendwo hin. Und dann kommt plötzlich doch zum Glück noch jemand von außen, nämlich das Moped-Pärchen, was
genau.
wir vorhin im Wald kurz gesehen haben.
Ja.
Da kommen also zwei Leute in Motorradkluft, kommen rein, möchten ein Zimmer haben. Und Justus bittet den Mann, den Motorradfahrer, fahren Sie mich doch zur Polizei.
Genau.
Hui, das war ein Ritt, das war ein Mega-Ritt. Und so ist es halt auch im Hörspiel, nur noch ein klein bisschen verdichteter. Aber es geht dann auch immer Dexter, Sharkman, Catman, Hunterman, total durcheinander. Schön immer auch mit dem Geswitche noch von den Stimmen. Das ist wirklich, wirklich gut, was dieser Stefan Benson da macht, finde ich.
Ja, das macht er großartig.
Und jetzt kommt was? Warte mal, kommt es jetzt? Ah ja, pass auf. Okay, dann sind wir jetzt schon beim letzten Kapitel, ne, Jenny?
Eine Postkarte für Kelly.
Oh, da ist sie wieder. Zum Glück findet die ja im Hörspiel überhaupt.
Ich hatte auch erst ein bisschen, als ich die Kapitel gelesen habe, habe ich auch erst so ein bisschen Bammel gehabt, dass sie tatsächlich eine Rolle spielt, auch im Buch. Aber da ist sie ja wirklich nur immer eine Erwähnung, ne? So,
ja.
Wo ich aber sage, ja, okay, ne? Aber es ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte.
Aber brauchen tun wir es nicht,
überhaupt
aber gut.
Nicht, ja.
Wir sind eine Woche später, sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Es gibt im Hörspiel nur die Änderung und die finde ich sogar eigentlich besser. Da sitzen sie im Polizeipräsidium von Rocky Beach und erzählen Cotta alles. Und im Buch ist es anders. Da fahren sie wieder in die Berge, fahren zu diesem Hotel. Peter hat relativ gute Laune, weil ist ja jetzt alles safe. Und Cotta sitzt auch im Auto. Und bekommt jetzt ähnlich die Geschichte serviert, so wie es früher in den alten Fällen mit Alfred Hitchcock war,
genau.
wo sie dann nach einer Woche hingegangen sind und statt ne schön gelochter Ordner haben wir jetzt so Hitchcock-Cotta. So.
Ja, genau.
Und Cotta berichtet, Finch Hunterman ist in einer psychiatrischen Klinik, schwere Persönlichkeitsstörung. So, hast du ein bisschen Zeit? Ich müsste jetzt ein bisschen ausholen.
Alles gut, ich weiß, was du sagen willst.
Okay, auch im Hörspiel ist es auch so, auch da hat Cotta telefoniert und sagt, schwere Persönlichkeitsstörung. So, pass auf. Also Recherche, Persönlichkeitsstörung. Stellen eine Klasse von psychischen Störungen dar und laut der ICD-10, das ist das internationale statistische die Klassifikation der Krankheiten, wird von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Die neueste Fassung ist die ICD-11, die ist seit 2022 in Kraft. In Deutschland arbeiten wir aber noch mit der ICD-10, genau. Darunter fallen schwere Persönlichkeitsstörungen wie paranoide, schizoide, dissoziale, emotional instabile, also zum Beispiel Borderline-Typen, aber auch narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Kurze Erklärung, da müsst ihr jetzt leider durch, passt auf. Wir fangen an. Paranoide Persönlichkeitsstörung, das ist die F60.0. Hohes Misstrauen bis zur Verschwörungstheorie, Streitsucht, Groll kommt da sehr oft vor. Dann haben wir die schizoide Persönlichkeitsstörung, die F60.1. Rückzug von sozialen Kontakten, einzelgängerisches Verhalten, starke Fantasiebezogenheit. Dann haben wir die dissoziale Persönlichkeitsstörung, F60.2. Verantwortungslosigkeit, Missachtung sozialer Normen und Regeln, fehlendes Schuldbewusstsein und geringes Einfühlungsvermögen, geringe Frustrationstoleranz. Alter Begriff hieß früher das war früher als Psychopath wurde man da eingestuft, wenn man das hatte. Das wird heute in der aktuellen deutschsprachigen Literatur aber nicht mehr verwendet, das Wort Psychopath. Dann haben wir die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Der impulsive Typ ist der F6030, mangelnde Impulskontrolle und Borderline-Typen. Oh, genau, und die Borderline-Typen sind dann die F6031, impulsives Verhalten ohne Berücksichtigung der Konsequenzen für Betroffene, launenhafte Stimmungsschwankungen, emotionale Krisen, Unsicherheit im Selbstbildnis, Gefühle von Leere und Zornesausbrüche, oft Gewalt gegen sich selbst, Angst vor dem Alleinsein, Trennungsängste. Dann haben wir die histrionische Persönlichkeitsstörung, F60.4, Übertreibung, theatralisches Verhalten, Wunsch nach Anerkennung, hohe Kränkbarkeit, hohes Interesse an körperlicher Attraktivität. Dann haben wir noch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, F60.5, Gefühle von Zweifel, Perfektionismus, übertriebene Gewissenhaftigkeit, ständige Kontrollen, Pedanterie. In Beziehungen wirken diese Menschen oft kühl und rational, im Arbeitsleben fleißig, leistungsorientiert, übergenau und sie haben Angst vor Fehlern. Dann haben wir noch die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, F60.6, anhaltende Ängstlichkeit, soziale Hemmung, Verlangen nach sozialer Anerkennung, immer auch Angst abgelehnt zu werden, unattraktiv und minderwertig zu sein, überempfindlich gegen Kritik. Dann haben wir die abhängige Persönlichkeitsstörung, das ist die F60.7, mangelnde Fähigkeit zur eigenen Entscheidung, ständiges Appellieren an die Hilfe anderer, Angst verlassen zu werden und hilflos zu sein. Dann haben wir noch die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die zählt zu den anderen spezifischen Persönlichkeitsstörungen unter F60.8. Ist etwas, äußert sich außerhalb vor, also sie haben wenig Empathie, überschätzen die eigenen Fähigkeiten, haben gesteigertes Verlangen nach Anerkennung, sind häufig stolz, haben Anspruchshaltung an sich selbst, zeigen auch ausbeuterisches Verhalten. Ich bin fast fertig. Und dann gibt es die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung, die gehört zu F60.8, negative Einstellung, passiver Widerstand, fühlen sich oft missverstanden und ungerecht behandelt und sind übermäßig in die Pflicht genommen. So, in all diese Punkte passt da der Hunterman rein?
Jenny? So, wie du es jetzt gerade hattest, noch nicht, aber eher in die dissoziative Persönlichkeitsstörung.
In die dissoziative Persönlichkeitsstörung. Moment, lass mich noch mal kurz gucken. Dissoziative Persönlichkeitsstörung, also die F60.2. Verantwortungslosigkeit, Missachtung sozialer Normen, Regeln, fehlendes Schuldbewusstsein, geringes Einfühlungsvermögen, niedrige Frustrationstoleranz, Psychopathie. Gut, also das sind ja immer nur Sachen, ne? Da gibt's, also wenn man mit der ICD-10 arbeitet, dann heißt es, da werden auch Fragenkataloge gemacht und dann heißt es also, ne, passt jemand in dieses Spektrum oder passt er da nicht rein? Und manche haben da mehr Punkte als in anderen. Ich meine, dass er da nicht hinpasst. Nicht so wirklich. Nee, so, denn,
sowieso nicht. Ich bin da sowieso noch ganz anderer Meinung. Aber ja, mach mal weiter.
Denn eigentlich hat er eine gespaltene Persönlichkeit, was der da hat. Und da bist du richtig, denn das ist die dissoziative Identitätsstörung oder auch die multiple Persönlichkeit. Das ist aber was anderes. Also das, was ich gerade vorgelesen habe, sind die Persönlichkeitsstörung. Und das, was du gerade auch beschrieben hast, das Dissoziative, das ist eine Identitätsstörung. Und da sind wir jetzt bei der ICD-10, bei der F44.81. Und zwar gekennzeichnet durch verschiedene Persönlichkeitszustände, die wechselnde Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen übernehmen. Und diese Identitäten verfügen über eigene Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Denkmuster und es treten Erinnerungslücken auf. Das, da hast du recht, das richtig, passt richtig, zu Hunterman. Richtig. Aber es ist eben keine Persönlichkeitsstörung, es ist eine Identitätsstörung.
Richtig, aber auch trotzdem deshalb ist es, passt da was.
Ist eine Störung,
ja, genau. Ist eine Störung, ja.
Und wie kommt das normalerweise zustande? Also viele von diesen, von dieser dissoziativen Identitätsstörung wird oft begünstigt durch ein Trauma in der Kindheit, durch Vernachlässigung, Misshandlung, sexuelle Übergriffe, ist aber ein sehr, sehr weites Feld, ist total spannend und wird aber auch gerade in den Medien total gerne aufgegriffen, in Büchern, in Filmen, da hat irgendwie so ziemlich jeder eine gespaltene Persönlichkeit. Okay. Ob jetzt Huntermans Trauma mit der tote Pilot und so wirklich so schwerwiegend war, dass der dadurch eine dissoziative Identitätsstörung bekommen hat, ist fraglich. Okay, aber gut. mich ärgert es halt, das ist einfach falsch. Also es wird wieder, gerne wieder verwechselt. Falsch, ja. Genau. Es ist ja. Falsch.
Ja.
So. Nur, also so, und ja, gut. Wir sind dann aber jetzt wieder im Buch, Jenny. So, jetzt habe ich genug deduziert. Ja.
Genau. Und ja, sie dröseln das alles auf, ne, und kommen wieder zurück zum Haus. Und sie haben natürlich frische Reifen dabei, weil der Chrysler muss ja irgendwie noch zu seinem zukünftigen Besitzer. Und warum sie Dakota allerdings mit hinnehmen zum Reifenwechseln, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich meine, dass sie mit ihm das nochmal alles besprechen, aber warum ist der, oder suchen den Hunter? Nee, der Hunterman ist doch in der Klapse. Also,
Seit einer Woche, also, der ist weggesperrt. Und das sagt Cotta halt auch. Der muss erstmal geheilt werden. Ne, das geht ja jetzt nicht so schnell. Und er sagt auch, Strafe wird schwierig sein.
Ja.
Man darf nach so einem Schatz suchen.
Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was er halt gemacht hat, ist den Piloten einfach zu begraben, ohne Bescheid zu geben, also das mal, ne, also irgendwie mal zu melden, dass da jemand zu Tode gekommen ist oder abgestürzt ist oder sowas. Er kann ja den nicht einfach da begraben, ohne das zu melden, quasi. Mhm. Aber er ist ja gerade überhaupt nicht zurechnungsfähig oder schuldfähig oder irgendwas, gell? Deswegen ist er da erstmal in Gewahrsam in diesem
Der ist in der Klinik.
Richtig.
Und Cotta sagt auch, es gab wohl mittlerweile eine Exhumierung des Toten und eine Autopsie. Und danach stimmt Huntermans Geschichte, dass der Pilot an seinen schweren Verletzungen gestorben ist.
Genau.
Also sie können nicht nachweisen, dass er ihn umgebracht hat.
Richtig, genau. Ist er da schon mal so ein bisschen, ist die Schulter so ein bisschen schon mal aufgehoben, sag ich jetzt einfach mal. Also ist er einfach nur zu belangen, dass er den halt unberechtigt vergraben hat, ja, so.
Genau. Und jetzt, Cotta weiß auch, dass die Schwester von Huntermann, die es auch wirklich gibt, die hat aber nie von dem Verbleib ihres Bruders erfahren und die wusste auch nichts von seiner Sharkman-Identität
genau.
als Dieb.
Das wusste die gar nicht. Ne? Die hat dann immer gedacht, okay, der ist viel auf Reisen und ne, ist halt einfach irgendwann nicht wiedergekehrt. Also die war für sie aber immer ungewiss. Jetzt hat sie auch die Gewissheit, ne, dass ihr Bruder halt wirklich zu Tode gekommen ist bei dem Flugzeugabsturz. Und und dann hat sie jetzt auch, sag ich mal, Ruhe, ne? Also dass sie einfach die Gewissheit hat. Ist natürlich traurig und harter Schlag, ne? Aber kam dann noch mal was wegen der ganzen Beute?
Ja, also die Schwester wusste, die war auch nie an dem Hotel.
Nee.
Also die hat auch nie nach dem Schatz gesucht. Justus will jetzt wissen, was mit diesen Infos auf dem Chip war.
Ach ja, stimmt, Payment und so.
Da gibt es, gibt Hinweise zu allen möglichen Schließfächern auf, wie du sagst, auf den Cayman-Inseln, aber auch in der Schweiz und weltweit. Da hat Sharkman überall seine Beute deponiert und versteckt. Und, da winkt ein fetter Finderlohn.
Doch der Koffer voll Geld.
Also es hat sich auf jeden Fall für die drei Fragezeichen gelohnt. Am Hotel angekommen, kümmern sie sich ums platte Auto und wechseln die Reifen. Und Peter geht schon mal rein und sucht in dem verstaubten Hotel noch nach einer hübschen Ansichtskarte für Kelly. Aus die Maus. Ja, also ich find's im Buch ganz gut, dass durch Cotta werden nochmal die Sachen nochmal aufgelöst und die letzten Fäden bekommen nochmal einen Knoten. Es ist jetzt, das Ende finde ich an sich aber relativ lahm, also wirklich das Ende.
Ja,
es ist kein richtiger Lacher, vielleicht ein Schmunzler.
Ja, ein Schmunzler, weil ja Peter sagt, Bob, lad doch schon mal mit Justus die Reifen ab, ich gehe eine Postkarte suchen und Bob dann sagt, wenn du sie dann wechselst, ist das vollkommen in Ordnung für uns. Ne? So.
Wie gesagt, das ist jetzt kein Brüller. Das
aber die
ist
haben
so,
gelacht am Ende im Hörspiel, gell? Aber und zwar übelst übertrieben.
Das Hörspiel ist ein bisschen anders, weil Cotta dann ja am Schluss noch auf den Mega-Finderlohn zu sprechen kommt und Peter noch so frotzelt, ja, aber Justus hat ja ein Rätsel aus seiner Kindheit gelöst, das reicht ihm schon als Lohn. Und Justus sagt, ja, da hast du eigentlich recht. Ja, und dann lachen
Und dann lachen
sie.
Die so übertrieben krass?
Ja.
Okay, wow.
Ja.
Den fand ich ein bisschen merkwürdig.
Finde ich jetzt noch besser als mit den Reifen, aber das ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage.
Ja, total.
Ja, und damit ist sowohl das Hörspiel als auch das Buch aus. Also ich muss sagen, ich konnte mich ja nur bis zur Hälfte erinnern und finde jetzt, trotz dieses Schlussfehlers mit der falschen Diagnose, Finde ich super.
Müssen wir noch erwähnen, dass Ben Nevis auch den Inspektor zu einem Kommissar gemacht hat? Ich meine, das ist nur so am Rande, ne? Also
echt? Auch
mal ein kleiner Fehler. Also Kommissar Cotter ist am Ende am Start, aber das ist auch nur so eine kleine Randnotiz, die ich noch einwerfe. Ja.
Gut, dass du es sagst, aber gut.
Genau. Ist natürlich Inspektor Cotter.
Natürlich, aber auch das würde ich wieder letztendlich gar nicht in erster Linie Nevis, doch in erster Linie Nevis, in zweiter Linie aber dem Lektorat vorwerfen.
Ja.
Das sind letztendlich, ja. Ich meine, so ein Autor kann ja da jeden Bullshit reinschreiben, ja. Da gibt es ja immer noch Leute, die das gegenlesen.
Ja, richtig.
Und da erwarte ich einfach, dass die müssen ein sehr breites Allgemeinwissen haben und wenn da irgendwas komisch ist,
genau.
Dann gucke ich das halt nach.
Man muss die Serienbibel schon aufgeschlagen da liegen, damit man sehen kann, so, das kann das nicht heißen. Nein. Genau, ja.
Ja. Ja. Also das ist was, und das finde ich wirklich, das ist was, was mich mittlerweile richtig stört, wenn solche Sachen halt falsch sind. Aber ja. Gut, generell, ich finde das Buch wirklich toll und es ist super spannungsreich gemacht, oder?
Ja, also ich muss sagen, dass das Buch an sich sehr, sehr spannend geschrieben ist, dass mir die Atmosphäre wahnsinnig gut gefällt. Also dieses ganze Abgelegene und Nebel und Grusel und da ist irgendein Typ, der zwielichtig ist und sie bleiben trotzdem dort und dann kommen sie da nicht weg und ne, also alles und dieses ganze Rätsel und wie sie da drauf kommen auch, ne, also wie sie das dann so auch durch diesen Geistesblitz, ne, also einfach dieses Miteinander reden, agieren, toll. Ich finde die Idee nicht schlecht, dass Herr Nevis da dieses Identitätsstörungsding reinbringt. Ich verzeihe es ihm nicht, dass er das verbaselt hat, dass das Diagnose falsch ist. Und ich finde auch, nett, dass er es einbringen wollte, aber es ist einfach, ich verzeihe es ihm nicht in dem Zusammenhang. Ich finde es nicht gelungen. Ich finde es auch nicht gelungen. Ich hätte vielleicht mehr damit noch leben können, wenn er wirklich der Pilot gewesen wäre. Und hätte da dann die Persönlichkeitsstörung entwickelt und hätte sich einen Hunterman in seinem Absturztrauma entwickelt, hätte ich das vielleicht eher noch verleiden können, wenn er wirklich Sharkman gewesen wäre. Ja. Und hätte sich einen Hotelbesitzer ersponnen, als andersrum. Also ich kann es einfach nicht abnehmen. Ich meine, ich hatte auch genug schon mit identitätsgestörten Menschen zu tun, die aus Grund von Kindheitstraumata verschiedene Identitäten hatten. Sehe ich das so nicht in dem Zusammenhang. Aber es ist natürlich des Buchs und des Falls ist es wiederum gut. Also du weißt, was ich meine, oder? Also für diese ganze Geschichte und für die Spannung und sowas ist es natürlich total cool, ne? So, dass das dann doch rauskommt, dass es eigentlich nur einer ist, ja? Der dann immer da hin und her switcht. Und auch wie das dann im Hörspiel auch umgesetzt wurde, finde ich's toll. Und ich finde es auch ziemlich mutig, das für Kinder auch quasi. Ne? Also nicht, dass sie das jetzt nicht verstehen könnten oder sowas. Also ich glaube ja schon, dass man das auch mit 10 schon gut verstehen kann, ne? Dass da vielleicht so 2 Persönlichkeiten, also Identitäten sich entwickeln oder so. Ne? Also das ist schon auch gut beschrieben, auch wenn es natürlich jetzt leider falsch ist, natürlich ist so, ja, zumindest in der Diagnose. Es ist ein mutiges Thema und in dem Sinne auch vielleicht ganz gut eingewoben, aber irgendwie stürzt mich trotzdem, ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz...
Ich fand's erstmal gar nicht so problematisch, aber jetzt, wo du das nochmal so schilderst, würde ich, glaube ich, meine Meinung ändern und würde dir recht geben. Denn letztendlich, ja, es ist in dem Fall gut umgesetzt und so, auch mit der ganzen Szenerie und so, aber es ist halt wieder in dem Fahrtwasser, in dem ganz oft diese dissoziative Identitätsstörung benutzt wird, nämlich, dass es so ein bisschen Mittel zum Zweck ist.
Ja. Genau.
Die Herleitung, wie das Trauma gekommen ist eigentlich nicht stark genug.
Ja.
Aus psychologischer Sicht. Und es passt halt so gut immer, wenn irgendwie einer nicht ganz richtig tickt, hat er eine gespaltene Persönlichkeit und dann weiß die Linke nicht, was die Rechte tut und so. Das ist immer ein bisschen, das ist immer so ein beliebtes Motiv nach irgendwie Amnesie.
Ja.
So.
Das hätte ich aber vielleicht auch noch eher noch in Kauf genommen, wenn ich gesagt hätte, okay, wenn der da abgestürzt ist und konnte sich vielleicht nicht mehr erinnern, wer er ist, ne? Also wäre es, auf einmal kommt er da und wäre vielleicht der echte Hunterman gerade gestorben und die Frau hätte das Hotel gerade noch betrieben und er wäre hingekommen und hätte sich nicht mehr erinnern können und oder die Frau wäre gerade weggegangen und es wäre dann einfach verlassen gewesen, das Hotel. Und er wäre dann da hingekommen und hat eine Amnesie, der Sharkman jetzt, ne, kommt da hin und denkt sich, oh krass, hier ist ein Hotel, wow, und das ist ja verlassen. Und er quasi, und dann sieht er vielleicht so Bilder und denkt sich, ah, der Hotelbesitzer, vielleicht sieht er mir auch ähnlich oder so, keine Ahnung, ne? Und ich werde jetzt zu dem Hotelbesitzer, ne? Und der hätte jetzt, ne, nicht mehr gewusst, dass er Sharkman ist. Aber vorher hat er vielleicht das Kästchen schon versteckt oder so, ne? Und findet dann irgendwann, ja, keine Ahnung, das hätte man dann noch anders konstruieren müssen, aber zumindest als Grundidee hätte ich das wahrscheinlich besser gefunden, als wirklich so eine schwerwiegende, und das ist ja eigentlich auch eine schwerwiegende Geschichte, psychologische Geschichte, ja? Also psychische krasse Sache, also um so eine dissoziative Identitätsstörung zu erwerben, müssen schon echt krasse Sachen passieren, ja, so, also wo ich sage, das ist halt einfach zu schnell hat er die auch entwickelt, also das ist ja nun auch was sich über lange Zeiträume entwickelt, ja, und er
erklärt, oder hier wird es ja so erklärt, als hätte er sich immer mehr mit dieser Figur identifiziert. Eigentlich laufen diese Identitätsstörung läuft eigentlich ja anders, dass etwas abgetrennt wird, abgespalten wird, um den Geist zu schützen, weil irgendwas so schrecklich war, also wenn man jetzt wirklich von einem Missbrauchsszenario ausgeht, einfach, dass der Geist nicht weiter existieren kann, wenn diese Erinnerung da bleibt, also wird es abgespalten und als gibt es dann, ne, Persönlichkeiten, die werden entwickelt, die mit so einer Situation besser zurechtkommen, die dann vielleicht tougher sind und so.
Die dann auch schwimmen können oder rauchen können oder wollen oder was auch immer, ne? Also die haben ja da wirklich ganz eigene Eigenschaften auch, ne? Das ist zwar gleich, hat er zwar ganz, also das wollte er ja auch so darstellen, ne? Der eine kann nicht schwimmen, der andere kann es vielleicht, ne? Der andere raucht, der andere nicht, ne? So, aber eigentlich ist es eher ja so, was dem Hunterman passiert, das ist dieses sich reinsteigern in eine Person und dann dessen Eigenschaften quasi übernehmen. Aber das heißt ja nicht, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat.
Ja.
Ne, sondern er hat sich nur in die Eigenarten desjenigen reingesteigert und hätte noch bei sich bleiben müssen. Ne? Und nicht, dass der dann immer so umschwitzt und sagt, ich bin jetzt der. Ja, ich bin jetzt Sharkman. Ja, so.
Genau, aber das fällt uns vielleicht als dem normalen, ich weiß jetzt mal abgesehen davon Kinder und Jugendliche und so, aber wenn wir jetzt so mal in der ganzen popkulturellen Geschichte bleiben, wo solche Figuren immer mal wieder auftauchen, die halt so sind, das ist halt seltenst psychologisch wirklich richtig.
Stimmt,
und gerade wo du das jetzt nochmal beschrieben hast, und wir haben vorhin schon über Norman Bates und Psycho gesprochen.
Ja.
Auch da ist es, wenn wir das jetzt mit dem Wissen analysieren, auch das ist, glaube ich, psychologisch nicht richtig dargestellt, weil da ist ja die Mutter tot und er nimmt ihre Identität auch an und spricht dann auch mit der Stimme seiner Mutter. Gut, da ist vielleicht jetzt aber auch
ob da nicht auch das Kindheitstrauma da ja voll mit
da drin passt steckt, es gell? Dann wieder,
also,
das aber
ist ja wieder richtig aufgestockt, sage ich jetzt mal, gell? Aber führt für den Fall und für das Buch und für diese ganze, für das ganze Konstrukt, ist es natürlich schon auch.
Ist es sehr griffig und von gespaltener Persönlichkeit hat man schon mal gesprochen.
Genau,
wenn sie es die ganze Zeit, weißt du, wenn sie es die ganze Zeit auch einfach als gespaltene Persönlichkeit, was man heute eigentlich nur noch so im Umgangston sagt, im Fachjargon wird das, da ist es halt eine dissoziative Identitätsstörung. So. Und alleine nur, sie hätten ja nur erstmal den Begriff richtig verwenden müssen. Die Erklärung ist ja. So.
Ja.
Und das ist halt was mich sehr im Nachhinein, also eigentlich fand ich den Fall auf den ersten Blick total gut, auch szenerisch umgesetzt und so, aber alleine wie viele Fehler da drin sind. Auch diese Tetanus-Wundstarrkrampf-Geschichte. Das ist mit einem Blick und mit ein bisschen Halbwissen nochmal kurz nachgeguckt, wogegen lässt man sich denn impfen und so.
Ja.
Das hätte auch nicht mehr Zeit gebraucht und das hätte die Geschichte nicht verändert, aber es wäre richtig gewesen. Kommissar Inspektor. Wir hatten noch irgendwie was am Anfang, wo auch noch ein Fehler da war.
Ja,
und dann zu sagen, es ist eine Persönlichkeitsstörung. Nein, das ist es nicht. Es ist eine Identitätsstörung.
Ja.
Und das sind einfach Unterschiede, obwohl es in der zweiten Hälfte des Wortes sich gleich anhört. Und das nervt mich. Und da denke ich so, Mann, Leute, wofür habt ihr denn? Dann kann man auch eine KI dran setzen, die Rechtschreibfehler rausfischt aus so einem
2012
Manuskript.
2012 schon, ja?
Nee, aber...
wir dürfen nicht vergessen, der ist von 2012. Aber alles, was du jetzt gerade gesagt hast, war auch 2012 schon so. Ne? Ich meine, ja. dass der Begriff sich aber noch mal ein bisschen geändert hat, auch in der ICD-10. Ne? Und auch jetzt, glaube ich, gibt es da auch noch mal einen anderen Begriff. Also die Menschen, die darunter leiden, also unter dieser dissoziativen Identitätsstörung, die bezeichnen sich auch noch mal mit einem bestimmten Begriff. Ich habe mir jetzt nur leider gerade nicht auf dem Schirm. Ich hatte nämlich letztens erst noch... bei Instagram Videos von einem Betroffenen quasi gesehen, der immer da was hochlädt und Fragen auch beantwortet zu dem Thema, dass der sich unter gewissen Begriffen, das heißt immer so wir als, und dann sagte der so, ist auch so eine Abkürzung gewesen. Ja, hat sich das ja auch noch mal ein bisschen verändert in den letzten Jahren, ne? Nochmal neue Erkenntnisse und sowas. Gell? Aber das war damals schon so. Also damals gab es schon dieser Unterschied zwischen der dissoziativen Persönlichkeitsstörung und der dissoziativen Identitätsstörung. Ne?
Ja. So, ganz einfach. Entschuldige, wenn ich dich da vorhin auch irgendwie, wenn ich über dich drüber gegangen bin, weil ich dachte, ich habe doch recherchiert, du kennst dich ja viel besser aus. Ich meine, du bist ja letztendlich, du bist ja auch Therapeutin. Von daher brauche ich dir ja eigentlich hier nicht mit meiner Küchenpsychologie irgendwie kommen.
Nee, aber das ist ja, es ist ja schön, also ich finde, ich genieße das immer, wenn du recherchierst. Also ich hänge da an deinen Lippen. Das ist immer wieder schön, das so.
Gerne. Also ihr merkt, es ist ein sehr weites Feld. Insgesamt finde ich trotzdem so die Art mal, trotzdem ist es, finde ich, ganz straff durcherzählt.
Es hat sich auch super lesen lassen. Ich habe es echt, ich habe es gern gelesen und es liest sich wirklich auch gut, weil ich auch so, ne, wie die drei da in diese Situation geworfen, ne, am Anfang sind die ja so angepisst und dann wird es auf einmal ängstlich, ne, und es ist auch bedrohlich und sie müssen sich irgendwie da ja selbst raushelfen. Sie können ja nicht in keiner Weise Hilfe holen, also thank Gott, dass dieses Motorrad dann noch kam, ne? Wer weiß, wie das noch weitergegangen wäre, wenn die dann nicht wiedergekommen wären. Ne? Also das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Ne? Und gerade auch mit einem Menschen konfrontiert zu werden, der halt auch so unberechenbar letztendlich auch ist, da hat er auch noch eine Knarre und sowas, gell? Also das ist natürlich, ne? Also an sich für das Buch und wie es auch geschrieben ist, das kann Ben Nevis schon. Ne? Also der schreibt schon sehr spannende Bücher. Keine Frage.
Und auch so, als Justus da von der Hängebrücke fällt und so, das sind alles, und die Steinlawine und auch wie das Rätsel umgesetzt wurde, also da bleibe ich schon dran. Ist auch krass, so wie die Jungs untereinander so funktionieren. Justus muss ja auch durchaus jetzt mal ein paar Sachen alleine machen. Ja. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich kann Peter mit seiner Angst sehr, sehr gut verstehen. Er geht mir halt mit dem Kelly-Kram auf die Nerven. Und Bob finde ich sehr, an manchen Stellen echt unangenehm. So. Ja. Der ärgert mich an so.
Ja, der hat sich als kein guter Freund erwiesen. Also wie er da Peter da auch so, auch wegen dem Wort, was er da recherchiert hat und sowas, da so ärgert und so. Das war unangenehm. Also da habe ich mich auch ein bisschen fremdgeschämt. Ja, und ich als Bob-Fan, das verleidet mir das natürlich sehr, das verzeihe ich Ben Nevis nicht, dass er ihn da so dargestellt hat.
Aber er kann Rührei machen.
Er kann Rührei machen, ja, das haben wir dann auch gemeinsam. Ich kann auch nicht viel, aber das kann ich. Übrigens ist mir gerade noch eingefallen, dass wir bei unseren Ben Nevis-Fällen, die wir schon besprochen haben, wenn es um gut geschriebene Bücher geht und sehr spannende Bücher, hier unseren allseits verhasst verliebten Todesflug ja ganz vergessen haben, den wir natürlich auch besprochen haben. Und das Buch war ja der Wahnsinn. Also das war ja so spannend geschrieben, auch wenn die Story natürlich wieder mal over the top und total abstrus war. Aber schreiben kann er, da Ben Nevis.
Auch da hatten wir ja diesen verrückten Wissenschaftler.
Ja, hat so ein
Also
dafür.
Das sind schon, glaube ich, vom Motiv her sind das schon Dinge, die er mag, soll er halt ein bisschen besser recherchieren.
Ja, so. Ja, bitte. Ben Nevis, eine Ode an Ben Nevis. Tu uns den Gefallen.
Und ich denke auch, also spätestens, es ist halt auch beim Hörspiel bei der Produktion nicht aufgefallen. Also gut, sie haben da diese Tetanus-Wundstarrkrampf-Sache einfach mal gekürzt. Ja. Aber auch da, also wenn mir das aufgefallen wäre, hätte ich das einfach im Hörspielskript hätte ich den Begriff wenigstens ersetzt. So.
Ja, wo Herr Minninger ja sonst immer alles auch ersetzt, also hier Kelly durch Jeffrey und so, da kann man ja noch fast froh sein, dass nicht Jeffrey noch eine Rolle gespielt hat und der eine Postkarte gekriegt hat oder so, aber
hast du total recht.
Aber das könnte man dann auch schon nochmal ändern, ja.
Und so ein bisschen wie das Hörspiel so, also da fand ich den Schluss einen Hauch besser mit dem Abschlusslacher. Ich finde, was mir im Hörspiel ganz gut gefällt, ist diese frotzelnde Stimmung zwischen denen. Die ist nicht ganz so, also die ist im Buch ein bisschen aggressiver.
Ja.
Und aber da, ja.
Nee, es ist auch ganz, ganz okay. Also am Anfang habe ich schon auch gedacht, ne, als das Hörspiel also einsteigt, wie die Grundstimmung schon so angespannt ist. Aber ja, gut, ne? Also auf der einen Seite vielleicht dachte ich, ach, Alter, wie aggressiv sind die denn? Aber wenn man das so mal eruiert, warum das so ist, kann ich es natürlich wieder verstehen. Alle sind da angespannt, sie sind übermüdet, sie sind schon ewig gefahren und es ist neblig und es ist gefährlich und sie kommen bald von der Straße ab und dann natürlich ist man dann im Grundgerüst auch einfach dann mega angespannt und dann passt es wiederum auch sehr schön, ne, dass sie das auch so ein bisschen auch übertreiben dürfen und so, ne? Ja.
Und mir ist noch was eingefallen, also so, ich hatte euch ja schon mal eine freiwillige Hausaufgabe gegeben, guckt doch bis zum nächsten Mal über den Dächern von Nizza, wenn ihr es irgendwo bekommt, den alten Alfred Hitchcock-Film. Und was mich noch ein bisschen an der Geschichte am Anfang an was erinnert hat, was ich kannte, ich habe ja, glaube ich, schon mal von der Serie Remington Steele erzählt, ich weiß nicht, ob du mittlerweile da schon was sehen konntest, eine amerikanische Detektivserie aus den 80er Jahren, es geht um ein Detektivbüro. Und eine Folge spielt, da sind die irgendwo auch in der Pampa, also der Detektiv und die Detektivin. Und in dem Ort hat es vor vielen Jahren einen Flugzeugabsturz gegeben. Darüber will aber keiner so richtig was erzählen. Und sie kommen nachher dahinter, dass das ein, da war Geld drin, jede Menge Dollars. Und das ganze Dorf macht gemeinsame Sache. Sie verstecken zusammen die Beute im Gefängnis und warten darauf, dass es verjährt. Und wollen dann das Geld untereinander aufteilen. Und die Reste von dem Flugzeug haben sie so ins Diner oder in die Kneipe als Dekoration mit eingebaut. Und alle müssen schweigen, weil alle hängen ja mit drin. Und da habe ich kurz so ein bisschen dran gedacht.
Ja, geil. Das klingt richtig, richtig gut.
Und einer wird halt, ne, einer wie immer wird halt gierig und klar. So. Und die stürzen da halt rein und sie versuchen, ne, aus dem Weg geräumt zu werden, weil am besten, ne, soll an dieser alten Geschichte ja keiner rühren. Und da dachte ich auch, ah, Flugzeugabsturz und ein Geheimnis und ein Schatz und so.
Ja.
Die Herleitung ist eine ganz andere, aber auch da Remington Steele, wenn ihr euch das irgendwo angucken könnt, ist super gealtert, lohnt sich. Die Bezüge zu Alfred Hitchcock und alten Filmen und zum alten Hollywood sind da. Und auch das lohnt sich, wenn ihr mal ein bisschen was von diesem ganzen neumodischen Netflix-Kram ein bisschen was anderes haben wollt.
Ja, cool. Sehr schön.
Ja. Das war doch eine sehr anspruchsvolle Folge. Boah. Guck mal hier mit unserem ganzen Psychologiewissen.
Also schönes Ding, ne? Also es ist einfach, es lohnt sich auch, das da mal zu besprechen oder auch zu lesen vor allen Dingen, ne?
Ja.
Weil es einfach mal eine coole Atmosphäre schafft, ne? Und dann also.
Und ich war schwer begeistert, also so wie auch die Figur von Hunterman umgesetzt wurde, dass er auch am Anfang dieser Catman ist. Ja. Ich hätte es nicht gehört.
Nö. Also überhaupt nicht, weil ich auch denke, ja, okay, das haben sie dann diesen Pickup-Typen da getroffen. Und dann kommt der ja so für mich so Zigeuner-John-mäßig da so rein. Ne? Ja. Und ich dachte, so ein ganz anderer. Ich dachte, cool, weil manchmal hat man das ja wirklich, dass man im Hörspiel dann schon hört, Moment,
ja.
Das höre ich doch, das ist doch der. Ja. So,
so nach dem Motto, der hat eine Sonnenbrille auf, ich erkenne ihn jetzt nicht mehr.
Genau. Nee, genau, also fand ich richtig, richtig gut umgesetzt, also toll gemacht. Und auch wirklich dieser Gollum-Moment auch, ne? Also man ist ja sofort da drin und es ist ja auch genau das, was es sein soll. Ne? Es ist so nicht mal das, dass man versucht, das irgendwie zu verstecken. Nee, es ist genau das, was es halt auch sein darf und ist. Ja. Nee, schön. Bin ich doch ganz froh, dass wir den jetzt durchgenommen haben. Ihr könnt uns ja auch mal sagen, was ihr davon haltet, also überhaupt von dem Buch, ob ihr das vorher schon kanntet, wie ihr dazu steht, wie euch das gefallen hat und könnt ganz fleißig kommentieren bei Instagram und überall und uns auch gerne eine E-Mail schicken an dgdb@freenet.de.
Liked uns, herzt uns, abonniert uns. Wie auch immer.
Empfiehlt uns weiter.
Wir freuen uns
genau.
Da.
Ja. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und natürlich über euch alle, die uns schon so lange begleiten und sich weiterhin jeden Monat auf eine neue Folge freuen.
Und wir sind uns auch nicht zu schade, solche Sachen zu recherchieren, aus unserem eigenen Wissen herzuleiten und auch mal Kritik zu üben.
Richtig, genau. Ja, und dann hören wir uns dann, denke ich mal, am 1. April wieder. Kein Scherz.
Huiuiui, die Zeit geht immer so schnell
Wahnsinn.
Im Podcast rum, ne, Jenny?
Doch, oder? Dann würde ich sagen, denn wir
lesen
auch
den
nächsten
Fall.